Björn.
Olli?
Hast du dich von dem Schreck schon erholt?
Der da wäre?
Dass Donald Trump die letzte Wahl wieder gewonnen hat.
Ja, ich bin ja Trump-Supporter, insofern ist es ja...
So.
Ja, ich habe mich tatsächlich ein paar Tage in meiner Wohnung verkrochen, um damit klarzukommen.
Aber jetzt schon bevor er angetreten ist.
Ja, ich glaube, das wird noch deutlich schlimmer, wenn er erstmal angetreten ist.
Ja, davon kann man auch ausgehen. Ja. Aber ich möchte etwas Positives an dieser Sache finden.
Das da wäre?
Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten 4 Jahre in Hollywood Stuff produziert wird, der dann vielleicht ein bisschen, gegen den Strich gebürstet ist. Also gegen die Regierung, gegen Trump. Ich kann mir vorstellen, dass das interessante Ideen hervorbringt.
Glaubst du tatsächlich?
Also, ich glaube, okay, dass da Widerstand kommen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das belegen kann mit Filmen, die irgendwie zwischen, wann war das noch, 16 und 20? Ja, ne? Zwischen ja. 16 und 20 irgendwie, ob das eine gute Zeit für politische Filme oder so war. Vielleicht waren die Leute auch einfach mal ein bisschen überrascht und haben gar nicht so viel gemacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die nächsten 4 Jahre unterhaltsam werden könnten.
Wenn denn politisch nicht Einfluss genommen wird auf die Filmindustrie, das wäre...
da malt aber einer schwarz.
Ja, ich weiß.
Einfluss auf, also ich meine...
Also die ist ja jetzt schon, wenn du dir so Filme anguckst, wie, ich glaube, das dieses Jahr ist erschienen, Sound of Freedom, oder war das letztes Jahr? Wo es ja vom Kernthema erstmal, also geht ja um Verkauf von Kindern und so weiter, aber der ja entsprechend von den Republikanern auch mitfinanziert wurde, um aufzuzeigen, wir guten Weißen beschützen alle Kinder der Welt und schützen sie vor, und gruselig.
Ja, ich weiß nicht, ob das da dazu passt, ich habe den Film nicht gesehen, Reagan, also die... Diese Biografie von Ronald Reagan mit Dennis Quaid als Ronald Reagan soll wohl auch arg für Reagan-Fans sein und nicht in irgendeiner Form kritisch mit dem umgehen, was der Mann gemacht hat.
Ja, sehr schade.
Einfach nur eine Lobhudelei für die 80er Jahre. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, das war die schlimmste Zeit in den USA. In den letzten 40 Jahren, weil einfach dem Kapitalismus da Tür und Tor geöffnet wurde. Und der Kampf gegen die Drogen hat dazu geführt, dass Menschen mit kleinsten Mengen Marihuana ewig lange ewig lange ins Gefängnis gesteckt wurden. Ja, weiß nicht. Wenn man da so komplett unkritisch an die Sache rangeht. Ja, also das kann natürlich auch passieren. Dass es in so eine andere Richtung geht, dass irgendwelche Leute versuchen, jetzt irgendwie konservativ populistisches Kino zu machen, aber Hollywood ist ja eigentlich nie so richtig so gewesen. Das sind ja die wenigsten Filme.
Das stimmt.
Also es gibt immer wieder diese Verklärung. Ne, das ist irgendwie normal in Hollywood. Das ist ja auch bei Musikern und so. Da werden ja oft auch die Schattenseiten einfach mal komplett ausgeblendet. Ne, also wenn man sich Bohemian Rhapsody anguckt, dann hat man ja das Gefühl, Freddie Mercury war nur so ein bisschen schwul. Ne? Also,
ja.
Also der hatte, ja, egal. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf das nächste Jahr.
Ja, überhaupt auf die nächsten 4 Jahre tatsächlich, aber ja.
Ja, aber für uns ist ja...
Ich meine, das, was jetzt so announced ist nächstes Jahr im Kino, das wird ja jetzt erstmal so kommen, wie es angesagt ist eben, ja, genau. Ja. Aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Projekte, die jetzt vielleicht gerade laufen, ob die dann, wie Einfluss drauf genommen wird oder auch nicht.
Ja, aber du hast mir jetzt meinen Übergang versaut.
Schade.
Weil ich sagen wollte, ne, das nächste Jahr, aber wir kümmern uns ja jetzt um dieses Jahr.
Korrekt.
Wir haben ein bisschen lange Pause gemacht. Ich weiß gar nicht genau warum. Es sind immer wieder so ein paar Sachen dazwischen gekommen. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir heute unseren Jahresrückblick machen werden mit unseren Top 10 Filmen des Jahres.
Ja.
Jeder hat 10 Filme mitgebracht. Dann haben wir auch nochmal 5 Serien mitgebracht. Für dich war die Pause ja noch länger, weil du ja beim letzten Podcast nicht dabei warst. Hast du dir den denn mal angehört?
Ich habe reingehört. Ich muss gestehen, ja, Asche auf mein Haupt, ich habe es immer noch nicht ganz geschafft.
Oh, ja. In 2 Monaten?
Ja, ich weiß.
Das hättest du jetzt nicht zugeben dürfen.
Ja.
Das müssen wir rausschneiden.
Nicht, weil mich das Thema nicht interessiert, sondern ich glaube, das liegt einfach an...
Du hörst deine Stimme einfach
phlegmatisch. Ja, ich bin voll narzisstisch unterwegs. Ja, also absolut, ja.
Nee, also ich fand, das war ein sehr schöner Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal machen können. Vielleicht können wir irgendwann mal einen zu dritt machen. Ich gedenke, eine technische Ausstattung im nächsten Jahr ein bisschen zu verbessern. Im Moment habe ich hier so ein Audio-Interface, das nur für zwei Mikros gedacht ist. Und da kann man dann halt schlecht zu dritt aufnehmen, es sei denn, das teilen sich zwei Leute ein Mikro, aber das ist mir dann auch ein bisschen zu kuschelig. Und
darf man schon über deine Idee sprechen?
Welche Idee?
Hinsichtlich des Namens?
Nein. Okay, da will ich nochmal einen letzten Aufruf machen und das machen wir ganz am Ende.
Okay.
Weil wir denken drüber nach, unseren Podcast ja im nächsten Jahr zu ändern, also den Namen zu ändern. Und haben da aber noch nicht so 100% jetzt den Namen gefunden. Wer weiß, vielleicht haben wir ihn schon, vielleicht haben wir ihn aber noch nicht. Und vielleicht machen wir auch eine kleine Umfrage bei euch, um mal zu gucken, was ihr davon haltet. Wir wollen einfach den Namen so ein bisschen mehr das Filmthema geben oder einfach irgendwie so ein bisschen mehr das Thema Filme, Serien, also irgendwie so, dass man so, ja, so nerdigen Kram macht. Mal gucken, was das wird, aber da reden wir jetzt noch nicht drüber.
Jo.
Heute machen wir einen Rückblick auf das Jahr 2024. Würdest du sagen, das war ein gutes Kinojahr?
Tatsächlich waren ein paar Filme dabei, die ich recht gut fand. Insgesamt aber auch viel Schrott.
Ja.
Doch, ja. Einiges an Schrott. Und ich. Aber dazu auf das Thema kommen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen Abgesang des Superheldenkinos, das, glaube ich, sich langsam wirklich selbst beerdigen kann.
Das ist richtig. Wir können da jetzt schon drüber reden, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner dieser Filme es in unser Top 10 geschafft hat.
Nein.
Es war ja eine Zeit lang, also Disney ist, was die Marvel-Filme angeht, in einer massiven Krise.
Ja.
Und hat sich da jetzt aber ein bisschen von erholt, weil die letzten beiden Disney Animation Studios Filme massive Erfolge waren oder sind immer noch. Moana oder Vaiana 2 hat jetzt die 700 Millionen durchbrochen und Inside Out 2 ist der erfolgreichste Film des Jahres.
Ja.
Und weltweit. Und was wollte ich gerade sagen?
Erholt finanziell.
Genau. Aber dann gibt es halt Filme wie Madam Web. Der ist jetzt natürlich nicht von Marvel, also nicht von Disney, sondern von den Sony Studios.
Genau.
Das sind ja die Spider-Verse betreiben, aber Spider-Man selber nicht haben, sondern jetzt irgendwie in einer Tour andauernd irgendwelche Spider-Man-Bösewichte rausholen und die irgendwie zu den Helden der Filme machen. Ich check das immer noch nicht, was das soll. Jetzt ja Kraven the Hunter, auch massiv gebombt, am ersten Wochenende nur 11 Millionen. Also das sind, ich weiß nicht, was das soll, ob das wirklich nur noch Filme sind. Das ist ja auch kein Cash-Grab mehr. Wenn die Filme im Grunde genommen gar kein Geld einspielen, was ist denn da jetzt gerade der Sinn und Zweck? Also diese Superheldenfilme, also viele Blockbuster haben dieses Jahr ja, sind ja massiv in die Hose gegangen und auch einer, der wirklich gut ist.
Nee, ich habe
reden wir später.
Ich habe da, ja genau, aber ich habe dazu auch Artikel gelesen, dass tatsächlich auch jetzt zu Kraven the Hunter oder auch dem Herr der Ringe-Film, dass die Lizenzen erhalten werden müssen. Also bei Herr der Ringe von Warner eben, bei Kraven the Hunter von Sony, sonst verlieren die Lizenzen
ja, aber an diesem das Franchise. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil die haben ja gerade erst Madam Web auch rausgebracht.
Ja, keine Ahnung, was ist das, aber
10 Jahre.
Wird so gemunkelt. Ja, ich keine Ahnung, aber bei dem Herr der Ringe-Film war es jetzt definitiv so.
War of the Rohirrim.
Genau, das ist so ein Schnellschuss von Warner, eben damit sie das Herr der Ringe-Franchise behalten können.
Ja, und wir wollten ja eigentlich letzte Woche schon aufnehmen und ich habe dann gesagt, nee, lass mal eine Woche später, weil ich will Montag dann The War of the Rohirrim gucken. Habe ich mir dann aber geklemmt, nachdem ich die Kritiken gehört habe. Und
dachte ich mir schon fast, ja.
Wow, also das vielleicht die erste Kritik, die ich gesehen habe, war sofort ein Totalverriss. Die zweite war noch krasser, das war ein größerer Herr-der-Ringe-Fan als der erste Kritiker. Und also wenn ich dann die Kritik höre, für Leute, die mit Manga nichts anfangen können oder mit Anime nichts anfangen können, ist der Film nix. Und für Leute, die was mit Anime anfangen können, die werden davor sitzen und werden sagen, warum sieht denn der so scheiße aus?
Ja.
Der soll wohl technisch richtig übel sein. Und was du gerade sagtest, totaler Schnellschuss, einfach mal schnell raushauen, damit man die Herr der Ringe-Lizenzen nicht verliert und dann vielleicht irgendwann mal wieder was Vernünftiges machen kann. Aber das kann es ja nicht sein. Und ich glaube, das rächt sich auf lange Sicht. Ich habe als ich mir angeguckt habe, was für Filme da bei mir gerade in den Top 10 sind, da sind auch mindestens drei Blockbuster dabei, aber da sind eher kleine Filme, die interessantere Geschichten zu erzählen haben, weil einfach ich weiß auch nicht, dass die großen Filme, die dieses Versprechen, das uns das Blockbuster-Kino irgendwann mal gegeben hat, dass man ins Kino gegangen ist und gesagt hat, der wird schon nicht scheiße sein, da steckt ordentlich Kohle hinter, irgendwas werde ich an diesem Film schon geil finden. Das gibt es nicht mehr.
Ja.
Das Versprechen gibt es nicht mehr. Es gab früher fürchterliche Filme. Ich denke zum Beispiel an Twister. Den habe ich im Kino gesehen und ich habe den gehasst. Das war ein Spektakel.
Ja.
Der sah geil aus. Diese Wirbelstürme sahen einfach cool aus und es waren sympathische Schauspielerinnen dabei.
Bill Paxton, ja.
Ja, oder Helen Hunt, oder?
Ja, genau.
Also da waren wirklich gute Leute am Start. Und heute sind da dann irgendwie bekannte Stars dabei, aber das war's dann auch. Der Rest ist meistens nur noch Rotz. Also diese, was gibt's denn da alles? Red Notice, nee, das war letztes Jahr. Na, wie heißt der jetzt? Red One oder so heißt der so? Dieser Weihnachts-Action-Film da, auch wieder mit Dwayne
the Rock. Der ist gar nicht im Kino gestartet. Der sollte ja, glaube ich, ursprünglich
doch,
im Kino.
Doch, der ist
echt.
Doch, der ist im Kino.
Aber den kannst du doch jetzt schon auf, kann ich Prime, glaube ich, sehen oder so.
Eigentlich exklusiv für Prime kommen, ist aber dann doch im Kino gestartet, so wie wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich jetzt aber auch nicht gesehen.
Ich habe den jetzt nicht gesehen, aber die Kritiker haben den ja auch völlig zerrissen. Also ja.
Und was gab es da dieses Jahr noch? Dieser zweite Teil von dem Zack Snyder-Ding da.
Rebel Moon.
Dann gab es Argyle, total gebombt. Also super viele uninspirierte
Venom 3, oh Gott, ja,
das
ist schon.
Ja, ich weiß nicht, was. Ich werde mir den nicht angucken. Ich habe den zweiten schon nicht mehr geguckt, weil ich den ersten so schrecklich fand, dass ich das. Also das brauche ich nicht. Und wir werden gleich zu Filmen kommen, die halt, also wo es sich lohnt, sich die anzugucken, auf die eine oder andere Weise. Und ich habe das Gefühl, dass es kein so starkes Kinojahr war.
Mhm.
Vielleicht täuscht das auch so ein bisschen, aber letztes Jahr war mit Oppenheimer und Barbie natürlich, war dieser Hype da und dieses Jahr fehlte irgendwie so der Hype. Wir haben jetzt so ein paar Filme, die jetzt nochmal ordentlich Kohle rausgehauen haben, die das Kino so ein bisschen gerettet haben. Aber es gibt eben auch so ein paar Filme, die wir mochten, also die ich mochte oder die du wahrscheinlich auch mochtest, die an der Kasse halt total untergegangen sind. Da werden wir noch hinkommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Genau. Und ich muss auch gestehen, in meiner Top-10-Liste sind jetzt keine Filme, habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, die ich noch nicht gesehen habe, die ich mir aber unbedingt angucken will und die es wahrscheinlich mit reingeschafft hätten, so wie zum Beispiel Nosferatu
oder so. Du hast Filme in deine Top-10-Liste nicht mit reingenommen, die du nicht gesehen hast.
Korrekt.
Wow.
Ja. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass gerade auch einige Filme starten, wo ich mir denke, also die unter 2024 laufen, die, wo ich denke, die hätten das bestimmt geschafft.
Nee, der startet ja erst am 2. Januar.
Genau, ja.
Deswegen, ich hab auch gedacht, der startet vor Weihnachten. Ja. Wir haben ihn ja auch damals besprochen bei unserem Ausblick aufs Jahr 2024, dass wir uns da super drauf freuen und der Film soll ja super sein.
Ja.
Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das ein Top-10-Eintrag wäre, wenn er denn dieses Jahr gestartet wäre. So haben wir ein sehr, sehr frühes Highlight im Jahre 2025
wahrscheinlich. Ja, richtig.
Schade, da müssen wir dann auch nicht nochmal drüber reden. Und wahrscheinlich haben wir ihn dann ja schon gesehen, wenn wir unseren nächsten Podcast aufnehmen mit dem Ausblick aufs Jahr 2025. Wo übrigens, ohne schon was zu verraten, ein paar sehr geile Sachen kommen, aber fast schon wieder nur Sequels oder Neuauflagen. Ja, es ist unglaublich. Aber ich sag nur 28.
Mhm.
Und da auf die Zahl 28 freue ich mich, weil die richtigen Leute da wieder am Start sind.
Ja.
Ihr werdet wissen, wenn ihr Experten seid, was wir damit meinen. Aber egal. Kommen wir jetzt mal zu unserem ersten Punkt. Wir haben ja lange nichts voneinander gehört. Was haben wir denn so in den letzten Wochen geguckt, was es vielleicht nicht in unsere Top 10 jetzt geschafft hat, sondern was einfach vielleicht neu und gut oder vielleicht auch neu, aber fürchterlich war?
Genau, also ich werd mich heute tatsächlich nur auf Filme beschränken, weil die Serien, die ich zum Teil noch alle ganz gut finde, laufen zum Teil noch, beziehungsweise ja, sind noch nicht ganz abgeschlossen und deshalb werde ich das beim nächsten Mal erwähnen. Dann sind sie hoffentlich alle durch. Ich habe gesehen den neuen Kevin Costner-Film Horizon Teil 1.
Oh, ein Western.
Ein Western, der, wie ich finde, zu lang ist. Also was man Costner auf gar keinen Fall vorwerfen kann. Also er kann tolle Bilder inszenieren und der Film sieht zum Teil wirklich wahnsinnig toll aus. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist mir zu zäh, zu lang gezogen und springt mir zu oft mitunter in der Zeit. Und also mich hat das ein bisschen rausgeschleudert. Mag sein, dass es jemand anders findet, aber Der Cast ist super, also ne, dem kann ich gar nichts vorwerfen. Das ist auch alles, was, wenn dann was passiert, ist es auch durchaus spannend, aber insgesamt, und das ist, glaube ich, der erste Teil von 3 oder 4 Western, also ne, Horizon wird eine Saga werden. Und wo ich mir dachte, oh, bin mir nicht sicher, ob er sich damit übernommen hat. Und tatsächlich ist diesem ersten Teil jetzt auch nicht so der Erfolg beschert gewesen.
Nee. Hast du ihn im Kino gesehen?
Nein.
Ich habe schon im Streaming?
Im Streaming, aber da habe ich mir dann, ich muss gestehen, ich habe ihn mir gekauft, weil ich einfach neugierig war, ja.
Oh, wow.
Für 15 Euro, ich dachte mir, gut, bevor ich ins Kino gehe, gucke ich mir jetzt, ja.
Die ungeduldige Art.
Ja, da, bei dem Film war es tatsächlich so, weil ich da schon lange drauf hingefiebert habe. Und naja, ich hatte dann schon tatsächlich mal Reviews gelesen, aber ich, bei dem Film habe ich mir eben gedacht, okay, den Eindruck will ich mir selbst holen. Ja.
Schön. Gut, ich habe auch was Neues gesehen im Kino. Und zwar habe ich mir Vaiana 2 angeguckt mit meinen Kindern. Und da müssen wir nicht lange drüber reden. Das ist ein netter Familienfilm. Nicht so gut wie der erste Teil, wie meistens. Aber ja, grundsympathische Charaktere. Der Dings hier, Maui, dieser Halbgott, spielt wieder mit und hat auch die witzigsten Momente im Film. Es sind ein paar gute Gags dabei. Meine Kinder mochten den Film, aber auch meine Kinder haben gesagt, der erste Teil ist deutlich besser. Aber ein schöner Film, der, wie gesagt, schon 700 Millionen weltweit eingespielt hat und immer noch am Wachsen ist, weil er ja läuft ja auch noch im Kino.
Ja. Mehr braucht dazu nicht. Eins der Disney-Zugpferde dieses Jahr.
Ja, wie gesagt, das erste Zugpferd ist Inside Out.
Ja.
Oder Alles steht Kopf 2, der ist bis jetzt der erfolgreichste Film des Jahres. Aber es, theoretisch könnte Vaiana natürlich noch vorbeigehen. Und dann läuft natürlich gerade auch noch ein anderer großer Kassenschlager, der eventuell dran vorbeigehen könnte. Aber mal schauen, ob das was wird.
Okay. Dann habe ich noch gesehen, Superheldenfilm Deadpool und Wolverine. Ja, meine Kinder waren da beide im Kino drin und hatten mir gesagt, Mensch, Papa, du musst den dann auch nochmal gucken. Ich habe ihn mir dann angeschaut und ich weiß ja, Deadpool ist nicht unbedingt dein Humor. Ich habe mich trotz allem unterhalten gefühlt, aber ich muss auch sagen, wer sich diesen Film anschaut, die Story ist so dünn. Der Film lebt von seinen ganzen Cameos. Also die Cameos, die da sind, natürlich auch von Hugh Jackman als Sidekick. Das ist insgesamt recht kurzweilig. Die Gags zünden zum Großteil auch nicht alle, aber das ist auch ein Film, den man einmal sehen kann und ein zweites Mal muss ich mir, glaube ich, auch nicht geben. Insofern, ich weiß nicht, ob Ryan Reynolds dann noch was Viertes plant. Ich glaube, wenn Disney ihm genug Geld zuschiebt, bestimmt, weil, und das ist spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, dass er der einzige Film aus dem Marvel-Universum, der letztlich gezündet hat, seit langer Zeit wieder, ja. Und der richtig was eingespielt hat für Disney.
Das stimmt. Ich habe das rausgeschrieben. Der hat, warte mal, der ist der zweit erfolgreichste Film des Jahres mit 1,3 Milliarden,
ja.
Knapp 1,4 Milliarden. Inside Out hat 1,7 Milliarden eingespielt.
Ja.
Zwei Disney-Produktionen.
Ich denke, hat wahrscheinlich.
Ist Deadpool Disney?
Nee, ne? Nee, ist auch eigentlich Sony, aber das läuft unter der Marvel-Geschichte. Das ist ja diese Vermischung der Franchise mit X-Men und so weiter, das ist dann immer, ja.
Ja, genau. Die X-Men sind ja in Zukunft.
Auf jeden Fall hat Disney mitproduziert und hat daran sehr viel verdient.
Okay. Ja,
genau.
Schön. Mal gucken, wenn der irgendwann im Streaming kommt, ob ich mir den auch mal angucke, aber naja. Was habe ich denn noch gesehen? Ich habe, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Ich habe, da möchte ich später noch drüber reden, ich habe Trap gesehen, aber der kommt später in der Kategorie. Also der ist an einer meiner Top- oder Flop-Listen.
Wer den Film gesehen hat,
hast du ihn auch gesehen? Mhm. Dann ahnst du ja wahrscheinlich, in welcher Liste der auftaucht.
Ja.
Deswegen springe ich einfach gleich weiter und sage, dass ich A Quiet Place Day One gesehen habe.
Ich auch.
Und über den möchte ich auch nicht so lange reden, weil den fand ich, der ist auch eher bei meinen Enttäuschungen des Jahres.
Ja, also wenn man das
gegen Franchise... Gegen die ersten beiden Teile ist das...
Ja, wenn man das Franchise verfolgt hat, dann ist es schon... Hat er ein bisschen abgestunken gegen die ersten beiden, ja.
Ja, auf jeden deutlich, Fall. Deutlich, würde ich sagen. Ja. Also, der hat mich
nicht. Obwohl ich habe den Namen der Schauspielerin vergessen.
Lupita Nyong'o.
Ja, genau. Die fand ich echt gut, ja, aber.
Die spielt toll. Also, ja. Die hat eine. Also, was der bei der alles im Gesicht passiert.
Ja, ist, genau. Aber ist leider, ja.
Die hat ja auch bei Us die Hauptrolle gespielt und
dann ja, macht
die sie auch. Ja. Und dann ist sie ja, glaube ich, spielt sie doch in. Marvel, Dings
Black hier. Panther.
Danke, Black Panther spielt sie auch mit.
Genau.
Gute Schauspielerin, aber kein guter Film.
Nee, leider nein. Genau, dann kommen wir auch zu Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich musste ihn mir einfach angucken, weil ich dachte, ich möchte das Franchise gerne sehen, wie es langsam sinkt. Und zwar Ghostbusters Frozen Empire. Oh. Doch.
Und soll noch schlechter sein als der davor.
Ja, es ist jetzt auch nicht bei meinen Flops, aber es ist wirklich nicht, ja, er ist noch schlechter als der davor. Und ich möchte doch, lass es doch einfach. Lass es einfach und mach da nichts mehr, bitte. Danke.
Ich habe gehört, dass sie im Grunde genommen auch so Paul Rudd völlig verheizen, also dass der kaum noch eine Rolle spielt in dem Film.
Ja, also irgendwie, also der flitzt dann mal da rum, aber jetzt auch nicht wirklich, also ich finde diesen ganzen Film fand ich ziemlich unausgegoren und ja, es ist einfach, er hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit da gesessen und dachte mir, was soll das? Also genau. Und
das ist doch das, was ein Ghostbusters-Film ja tun sollte. Der sollte Spaß machen.
Dann hast du irgendwann Bill Murray, der dann reinkommt, habt ihr schon auf mich gewartet? Oder ich dachte, ich mache mal mit. Und dann denken sie, ja, komm, jetzt habt noch mal unsere Generation ein bisschen, yay, aber nein.
Ja, das war ja das alleine bringt's ersten nicht. Teil auch nur dieser ja Fanservice-Kram.
Genau.
Das ist nicht das, also Hollywood, wenn ihr zuhört, das ist eigentlich nicht das, was wir geil finden. Genau. Also die echten Fans wollen originelle, coole Geschichten und es muss auch gar kein neuer Ghostbusters-Film gemacht werden. Ich gucke mir lieber den ersten und vielleicht auch den zweiten, der ist nicht mehr so geil, aber die gucke ich mir lieber noch 100 Mal im Leben an, bevor ich mir irgendeinen halbgaren Neuverfilmungsmist
von richtig, den ersten kann ich immer wieder sehen und diesen jetzt oder auch den Vorgänger, den habe ich jetzt einmal gesehen und das war's in meinem Leben.
Ja, eben, das ist halt, genau. Das ist alles, also die ganzen Checkboxen, die für Ghostbusters, die da bei Ghostbusters irgendwie abgehakt werden, die gibt's da nicht. Also das ist einfach, anstatt dessen wird da irgendwas kopiert, weil man annimmt, so, wenn wir so einen Marshmallow Man mit reinnehmen, dann werden alle sagen, ah, geil, geiler Film. Ja,
ja, genau, nein. Du hast diese, du hast Slimer, du hast, genau, das immer wieder, also wird erneut abgespult. So.
Nein, es ist es nicht.
Ja.
Was habe ich denn noch gesehen? Ich habe einen ziemlich coolen Film gesehen, den kaum jemand kennen wird, und zwar New Life. Ein Horrorfilm aus den USA. Keine großartige Starbesetzung. Warte mal, da spielen aber, also die Hauptdarstellerin, eine Hauptdarstellerin ist Sonja Walger. Das ist die Penny aus Lost.
Ah.
Die auch in No Country for Men, sag ich schon, For All Mankind eine Astronautin spielt. Und die spielt eine, ja, weiß ich nicht, ist sie wie eine Bundesagentin oder sowas, irgendwie so eine Fixerin und die soll eine junge Frau davon abhalten, die ist auf der Flucht, die soll sie auf jeden Fall davon abhalten, über die Grenze zu kommen, über die Grenze nach Kanada zu kommen, die flieht nach Norden. Und wir erfahren erst im Verlaufe des Films, relativ spät auch, warum diese junge Frau flieht und warum sie aufgehalten werden soll. Und ich will da auch überhaupt nichts spoilern. Es ist ein wirklich spannender, kleiner Horror-Thriller. Es gibt so ein paar Horrorelemente und ich möchte einfach gar nichts darüber sagen. Guckt euch den einfach an, das ist ein wirklich guter Film. Wer spielt denn noch mit? Es spielt noch ein Darsteller mit, achso, ja, ich weiß leider seinen Namen nicht, Amendola, den kennt man auch, dieser...
Sagt mir gerade nicht so.
Doch, wenn du ihn siehst, weißt du okay, auch, wer ja das ist, aber ich weiß auch nicht, ob er Amendola heißt, vielleicht okay, heißt er auch irgendwie anders, aber ist auch völlig egal. Die Darsteller sind zweitrangig, es geht hauptsächlich okay um die Story, die beiden Hauptdarstellerinnen spielen das auch toll und ist auch kein derber Horrorfilm, es ist einfach die Thematik, die dann nachher sich entspinnt hat, so ein, ja, hat halt einen Horror-Background.
Okay, ich habe mit der Serie einen Horrorfilm angesehen, Long Legs.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Okay. Nicolas Cage und ich fand ihn recht gut, aber mich hat das Ende ein bisschen rausgekickt, muss ich sagen, und ich fand das Ende nicht für mich stimmig und schlüssig. Also
nicht schlüssig?
Also schlüssig schon, aber nicht stimmig. Also dieses, am Ende hast du diesen dann doch etwas...
Spoiler wahrscheinlich jetzt?
Ja. Mystery, ich sag mal Mystery Touch. Um dann nicht ja zu sehr, genau.
Das ist auch ein Horrorfilm.
Ja, aber irgendwie, der wurde nach meinem Empfinden anders aufgebaut. Also ich fand ihn gut, aber es ist halt nicht, wo ich sagen muss, wow. Also ich finde, Nick Cage spielt auch großartig. Ich finde den ganzen Cast ziemlich gut. Also Aber das Ende hat mich leider ein bisschen rausgekickt.
Ja, also, okay.
Aber das ist da wahrscheinlich auch eher meins möglich, aber
ja. Ich habe ihn auch gesehen, ich fand ihn gut. Ich habe überlegt, ob ich ihn in meine Top 10 mit reinnehme, fand ihn dann aber am Ende doch ein bisschen zu sperrig. Also ich habe mit dem Ende kein Problem gehabt. Ich fand das gut. Was mich nur gestört hat, war, ich habe ein bisschen, ich glaube, ich habe einfach zu sehr mal wieder so ein Thriller wie Sieben oder oder Das Schweigen der Lämmer erwartet. Mhm. Und das ist ja nun gar nicht. Nee. Es ist nicht so spannend. Der Film kommt halt mehr über seine Atmosphäre und über seine Bildsprache, beziehungsweise auch über seine Symbolik, die da ganz oft passiert. Also dass der Film ist schon arg kryptisch aufgebaut. Und bei mir ist der Film, als ich mich nachher mit der Materie beschäftigt habe, und ich wette, wenn ich ihn mir ein zweites Mal angucke, werde ich ihn auch besser finden. Weil man ganz, ganz viele Hinweise in dem Film findet, in welche, was für eine Richtung das geht, und ganz viele so Easter Eggs halt, dass man einfach schon so ein bisschen ahnen kann, wo das hingeht, aber am Anfang das einfach noch nicht zusammenpuzzeln kann.
Also es kann gut sein. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir bestimmt noch mal ein zweites Mal anschaue irgendwann. Dann achtet man ja noch mal mehr auf Details. Also vielleicht so, gebe ich ihm dann noch mal eine Chance.
Aber die Stimmung, finde ich, ist grandios. Also meine Freundin hat das so sehr am Anfang mitgenommen, dass ich den Film ausmachen musste. Ui. Obwohl da nichts passiert ist, gar nichts. Es ging einfach nur um die Stimmung. Am Anfang, wenn sie allein in ihrem Holzhaus da ist und irgendwas ist da. Sie weiß nicht, was los ist. Und diese ganze creepy Atmosphäre, da hat sie gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ja. Und es wäre auch nichts für sie gewesen, weil der Film ist schon schräg und sperrig halt auch. Er hat halt wirklich nicht so einen Unterhaltungsfaktor.
Stimmt.
Die Gespräche sind kühl. Ja. Also die ganze Atmosphäre des Films ist kühl und abweisend. Und sie, also hier, die Hauptdarstellerin, wie heißt sie noch?
Ich komme leider gerade auch nicht drauf.
Ja, es liegt mir auf der Zunge, ist die Hauptdarstellerin aus It Follows. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, ist auch egal. Ich finde sie super in der Rolle, sie, aber allein ihre Art, wie sie das spielt, so dieses, so, man weiß nicht, was mit der los ist. Und deswegen, der Film ist schon schwer zugänglich, aber am Ende ein wirklich guter Film, der es bei mir nur knapp nicht in die Top 10 geschafft
hat.
Was habe ich denn noch?
Achso, ich habe auch noch einen Film gesehen, der auch sehr gut ist, aber es auch nicht in meine Top 10 geschafft hat. Also ich habe noch viele, viele Filme jetzt irgendwie nachgeholt, um zu gucken, ob ich irgendwas verpasst habe, wo dann irgendwie nachher unsere Zuhörer schreien, was, den hast du nicht gesehen, den hättest du aber mal sehen müssen.
Gibt's bestimmt welche?
Bestimmt, also ich habe auch noch Filme gesucht, die bei uns so gar nicht im Streaming sind. Das ist ja auch immer so, also dieser Film, ich weiß nicht, ob du Film, wem gehört hast, Anora, gilt als heißer Oscar-Kandidat, auch ist irgendwie so eine Pretty Woman-ähnliche Love-Story, Drama, soll super gut sein, aber gibt's bei uns einfach noch nirgendwo im Streaming? Ich weiß gar nicht, der ist schon, ich glaube, der ist aus dem August oder so, warum gibt's den hier bei uns nicht? Aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Aber ich habe gesehen, I Saw the TV Glow.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Das ist, auch ein kleiner Horrorfilm. Der ist nicht wirklich Horror, also ist da überhaupt irgendwie Gewalt in dem Film? Also viel ist es auf jeden Fall nicht. Es geht um einen jungen Mann, also einen Teenager. Ich glaube, am Anfang ist er sogar erst 10 oder 12 oder so, der eine TV-Serie toll findet. Eine sehr, sehr schräge, eigenartige TV-Serie, die er als Kind aber noch nicht sehen darf. Und dann von einer Schulkameradin, die zwei Klassen über ihm ist, Zugang zu dieser Serie bekommt. Und als diese Serie dann irgendwann plötzlich überraschend abgesetzt wird, wird das Ganze so mysteriös und ja, es passieren komische Sachen und das ist ein ganz abgefahrener Film, es ist ein A24-Film. Die haben ja bisher immer noch keinen einzigen schlechten Film gemacht,
finde ich. Das stimmt.
Also ich habe jedenfalls noch keinen gesehen. Würde es geben, aber ich habe noch keinen gesehen. Und der Film ist auch sperrig. Das ist auch eigenartig und der hat wieder so viel Subtext. Da kannst du so viel reininterpretieren, dass das Erlebnis selber, den Film zu gucken, erst dann, also das ist erst dann so richtig gut, wenn du weißt, worauf die Leute eigentlich so ein bisschen hinaus wollten, als sie das gemacht haben. Weil dann erkennst du nämlich ganz viele Plots, also ganz viele Situationen sind dann plötzlich ganz anders zu bewerten, als du das vorher vielleicht gemacht hast, als du gedacht hast, was ist denn da jetzt los? Ich habe mich mit dem Film so ein bisschen beschäftigt und habe danach gedacht, wow, das ist schon abgefahren, was die sich da überlegt haben. Und aber es ist ein schräger Film. Es ist nichts für, also es ist nicht, definitiv nicht für jedermann. Auch der Hauptdarsteller hat eine ganz eigenartige Art, aber das ist halt auch beabsichtigt. Und ich fand den schön. Ich fand, das war ein toller Film, so richtig Horror. Kann man nicht sagen, ist eher so ein Mystery-Film, aber gut. I Saw the TV Glow.
Okay, spannend. Ja. Genau, dann habe ich noch relativ neu jetzt gerade auf Netflix mit Taron Egerton, genau. Carry On, ein Action-Film, der Ich glaube, in dem Jahr werde ich den vergessen haben. Also ich hatte mir wegen dem Darsteller angeguckt, weil ich dachte, okay, irgendwie mag ich den. Aber es ist, bleibt leider, also es geht darum, dass ein Terrorist eben als, also er spielt einen, der gute Terrence spielt einen Security-Menschen, der...
TSA?
Oder ja, genau. TSA-Agent, die halt die Koffer also ne, durchleuchten und kontrollieren und so weiter. Und er wird halt über Erpressung auch manipuliert von einem Menschen, der eine Bombe an Bord eines Flugzeugs ihm schmuggeln möchte. Und leider hat das mitunter spannende Momente, aber es bleibt halt trotzdem...
Leider?
Ja, was leider,
habe ich leider gesagt. Leider hat es mitunter spannende Momente.
Es hat spannende Momente, ja, leider aber leider bleibt es irgendwie alles banal und irgendwie hat man alles schon mal irgendwie anders besser gesehen. Und insofern bleibt es eine ja Aneinanderreihung von Actionsequenzen und Spannungselementen, die man alle schon erlebt hat. Ja.
Ja, hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Also das wirkte so ein bisschen wie, woran erinnerte mich das? Oh Gott, wie heißt denn der Film? Weiß ich nicht, das ist aber so, weißt du, dieses Nicht-Auflegen und
ja.
Da gab es noch so einen ähnlichen Film, wo es auch um so einen Kram geht. Ach, ist egal. Aber irgendwie hat mich das
genau.
auch noch gar nicht
interessiert. Genau, der Antagonist Jason Bateman, der war großartig, den fand ich gut. Echt, also
das, ach, Jason Bateman ja, spielt den Bösewicht.
Ja, genau.
Ah, das, also der ist ja früher überwiegend als Komiker bekannt gewesen. Das ist ja der Teen Wolf 2 Darsteller. Also der hat dann irgendwie Michael J. Fox ersetzt. Mhm. Und dann hat er in der großartigen Serie Arrested Development den Hauptdarsteller gespielt. Und hat aber dann in den letzten Jahren also auch ernstere Rollen gespielt. The Gift ist ein ziemlich guter, ist das ein Horrorfilm? Er ist ein Thriller. Der war ziemlich gut, da damit gespielt. Und dann spielt er ja auch die Hauptrolle in Ozark.
Ja.
Und da spielt er ja auch eher einen dramatischen Charakter, kein Comedy.
Cool. Ja, das war's eigentlich mit meinem Just Watched.
Ich hab noch einen Film, den ich einfach nur einmal erwähnen möchte, weil ich habe mir den das letzte Mal vor Ewigkeiten angeguckt und dachte, der ist auf meiner Bucketlist und wollte den abhaken, ist er aber gar nicht. Sollte er aber sein. Ich habe nämlich nach 20 Jahren endlich mal wieder Heat gesehen.
Ah.
Und was soll man sagen? Das ist immer noch ein arschgeiler Film.
Ja, ist er.
Das knallt ganz ordentlich. Das ist einfach ein toller Film, in dem viel passiert. Ich habe den im Director's Cut gesehen. Den gibt es bei Prime. Da habe ich mir irgendwann mal gekauft. Und der Film ist keine Sekunde zu lang.
Genau, und ich finde zeitlos eigentlich Klassiker. Kann man so sagen.
Ja, also dieses Duell De Niro Pacino ist, also das ist einfach brillant. Die beiden Szenen, die haben, sind natürlich vor allen Dingen die Restaurantszene, in der sie sich unterhalten. Bei der Gelegenheit, bist du Team De Niro oder Team Pacino?
Ja, ich bin ja immer eher der Cop-Typ, also ja, also Pacino.
Wow. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. So, meine Freundin sagt auch, sie ist Team Pacino. Nee, 100% De Niro. Also ich finde, Pacino ist natürlich ganz knapp dahinter. Also die spielen beide in meinem Lieblingsfilm mit, also in einem meiner Lieblingsfilme, in Der Pate 2. Aber ich finde, dass De Niro insgesamt die besseren Rollen gespielt hat. Wenn ich gucke, was der an Filmen da in den 70er, 80ern gemacht hat, und ich gucke öfter De Niro-Filme als Pacino-Filme. Also Pacino hat auch viele gute Filme gemacht, aber irgendwie, ich mag das einfach nicht, dass der ab wie heißt der Film?
Der Duft der Frauen.
Der Duft der Frauen, genau. Dass er seitdem eigentlich irgendwie immer nur den gleichen Charakter, gleichen durchgeknallten Charakter spielt. Das macht er in Any Given Sunday. Das macht er.
Dieses Overacting
in seitdem. Heat halt genau, auch. Ja. Aber da passt das einfach geil. Aber das macht er dann nachher auch in Insomnia nicht so doll. Da ist er ein bisschen ruhiger von Nolan. Aber, und De Niro kann man natürlich vorwerfen, dass er irgendwann nur noch Cash Grab gemacht hat und dann auch anfing, irgendwelche Comedies zu machen, die aber nur richtig dumm waren. Aber genau. Insgesamt hat der, ich meine, er hat auch zwei Oscars und De Niro, Al Pacino nur einen und ich habe auch das Gefühl, dass Pacino seinen Oscar bekommen hat als Entschuldigung dafür, dass er vorher noch keinen gekriegt hat.
Denn also ich denke, beide in den 70er und 80er großartige Filme gemacht, also das ist,
Eindeutig, also. Ja. Und, sind beide auf ihre Art und Weise so ein bisschen festgelegt auf das, was sie so können. Also ich glaube, wie gesagt, Pacino so richtig komödiantischen Kram hat er ja auch noch nicht gemacht, außer dass er halt mal dieses Overacting so ein bisschen macht. Aber De Niro hat ja durchaus auch komödiantisches Timing. Egal, ich bin auf jeden Fall, sind beides fantastische Schauspieler. Ich bin Team De Niro und Heat ist immer noch fantastisch.
Ja.
Und dann möchte ich nochmal einen Shoutout einer Serie geben, die ich dieses Jahr endlich gesehen habe, die ist aber aus dem letzten Jahr. Und zwar der letzten Mike Flanagan-Serie The Fall of the House Usher.
Okay.
Du hast schon mal eine Mike Flanagan-Serie gesehen?
Nein.
The Haunting of Hill House?
Nein.
Oh, okay. Ich habe bis auf Black Mass habe ich ja gesehen, nicht Black Mass. Midnight Mass. Midnight Mass habe ich gesehen. The Haunting of Hill House. Achso, The Haunting of Bly Manor habe ich bisher noch nicht gesehen. Und ich mochte The Haunting of Hill House extrem. Wirklich eine tolle Serie. Mhm. Richtig, richtig gut. Und Midnight Mass war eine gute Serie oder eine okaye Serie mit auch sympathischen Schauspielern. Es sind ja ganz oft die gleichen Schauspieler in den Serien. Katie Siegel heißt sie, glaube ich. Das ist die Frau von Mike Flanagan, spielt immer mit. Carla Guglioni spielt mit und andere. Mir fällt gerade niemand ein. Und in der Serie, die ich jetzt gesehen habe, spielt dann unter anderem auch noch der, wie ich finde, großartige Bruce Greenwood mit. Und wieder die ganzen Darsteller von früher, die an den anderen Serien auch eingesetzt hat. Und ein lieber Mann, das ist richtig Horror. Also da die erste Folge, die geht unter die Haut. Die Serie ist nicht umsonst ab 18. Ich fand sie toll. Die Folgen haben alle basiert insgesamt The Fall of the House Usher. Ich glaube, die Geschichte heißt im Original The Rise and Fall of the House Usher von Edgar Allan Poe. Darauf basiert das so ein bisschen, aber da werden ganz viele Poe-Elemente aus anderen Geschichten auch miteinander vermischt. Es ist der Rabe taucht nachher ein bisschen auf. Die Folgen haben alle den Namen einer Geschichte oder eines Romans von Edgar Allan Poe, The Pit and the Pendulum zum Beispiel auch und Das verräterische Herz. Wirklich gut, ganz toll, super Darstellerinnen und ich fand die Serie toll.
Okay. Wo kann man das sehen?
Bei Netflix. Wir sind alle bei Netflix zu sehen.
Ja, gut,
gute Serie. Gut, aber dann haben wir jetzt genug gesehen in der Vergangenheit. Also ich habe noch so viel anderen Kram gesehen, aber ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt, genau. Also ganz viel alten Kram oder eben auch Kram, der gar nicht so.
Wie gesagt, ich wollte das Fass der Serien eben noch gar nicht aufmachen. Also das werde ich mir fürs nächste Mal ein bisschen aufsparen.
Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit unseren Top 10. Und du hast mir schon erzählt, deine Top 10 sind keine Top 10.
Sind nur Top 8, aber es ist
8 sogar nur.
Ja,
also dann muss ich ja jetzt anfangen mit meinen.
Ja, musst du.
Dann machen wir das so, ich mache jetzt meine 10 und meine 9 und dann steigst du dann mit der 8 ein.
Genau.
Gut, fangen wir an mit meiner 10 und das ist, bin ich jetzt blöd, Late Night with the Devil. Ein Horrorfilm aus Australien, wenn ich nicht irre, den ich schon relativ früh im Jahr gesehen habe. Der lief nämlich bei Shudder, wenn mich nicht alles täuscht. Ist aber bei uns auf Prime zu sehen. Ja, es ist wie ein Found-Footage-Film gemacht. Also im Grunde genommen ist es das verschollene Band einer TV-Aufnahme. Und während dieser TV-Aufnahme sind halt eigenartige Dinge passiert. Eigenartig ist gut, es sind extrem eigenartige Dinge passiert. Es geht um so ein bisschen so okkulten Kram. Der Moderator will seine Sendung so ein bisschen aufpeppen. Er hat so den TV-Kampf gegen Konkurrenten in den USA verloren und will jetzt mit spektakulären und auch so ein bisschen abgründigen Kram will er jetzt wahrscheinlich die Quote ein bisschen steigern und hat sich deswegen jemanden dahergeholt, der sagt, ich bin Medium und beziehungsweise meine Tochter wird öfter mal von irgendeinem Dämon besessen und dann gibt's aber dann noch so einen Typen, der sagt, das ist alles Quatsch, das ist alles Hokuspokus, das kann ich alles entzaubern und aus dieser Dynamik entwickelt sich jetzt halt eine Horrorgeschichte und ob es da wirklich was Übernatürliches gibt oder nicht, das erfahrt ihr, wenn ihr euch diesen feinen, kleinen australischen Horrorfilm anguckt. Ist das interessant, wer da mitspielt? Ja, das sind relativ unbekannte Schauspieler. Also man kennt den einen oder anderen vom Sehen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall ein wirklich feiner Film. Auf meiner 10, I saw the devil. Was rede ich da? Late Night with the Devil. Auf der 9, ein französischer Animationsfilm. Oh. Und zwar Mars Express. Hast du den gesehen?
Den habe ich tatsächlich auch gesehen.
Ah. Kommt der in deiner Liste noch vor?
Leider nicht.
Dann aber, ist er aber bei dir auch das auf der 9.
Dann wird dann ja, genau.
Dann also ist der bei dir auch auf der 9.
Den habe ich gesehen und ich fand den großartig.
Ja, aber ja. Warum hast du den dann nicht in deinen
Liste? Weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Das ist schon so lange her, dass ich den gesehen habe. Ja,
musst du dir mal aufschreiben, musst du ja. So machen wie ich. Ich gucke mir jetzt am Ende des Jahres, fange ich im Januar an und gucke mir alles durch.
Ja,
und
da der.
Ich habe die jetzt farbig markiert, die neuen Filme, weil ich gucke ja deutlich mehr alte Filme.
Ja,
habe jetzt farbig markiert, dann weiß ich, muss ich, wie so ein Marker habe ich mir da gelbe Farbe drüber gelegt, dann sehe ich, ah, das ist neu, und dann gucke ich einfach nur, schreibe raus, welcher gut ist und welcher nicht, weil ich könnte mich auch nicht mehr dran erinnern, was ich alles im Januar oder so gesehen habe.
Schöner Cyberpunk.
Ja, also es ist ein bisschen wie der französische Ghost in the Shell, oder? Mhm. Also Ghost in the Shell sieht geiler aus und ist auch noch der deutlich bessere Film, wie ich finde, aber Halleluja, das war mal wieder ein richtig schöner, erwachsener Science-Fiction-Zeichentrickfilm. Ich mochte die Animationen der Menschen nicht so gerne. Ich fand die Gesichter und so, die sahen so ein bisschen lame aus. Da ist man ja heutzutage deutlich mehr gewohnt.
Also, genau, die Androiden bzw. Roboter sahen besser aus, fand ich.
Ja, und auch die Kulisse, die Fahrzeuge, die Gebäude und alles. Ja. Also der Film ist fantastisch. Mars Express, auch auf Prime zu streamen.
Ja.
Absolute Sehempfehlung von Jeremy Perrin, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Der hat auch noch nicht viel gemacht. Aber toller Film.
Genau.
Gut, dann geht's weiter mit Platz 8 und du steigst in das Game ein.
Ich habe nur 7.
Du hast sogar nur 7. Ja gut, dann sag ich halt einfach, was bei mir auf Platz 8 ist.
Bitte.
Und ich vermute mal, da reden wir später drüber. Vielleicht. Ich würde sagen, da das machen wir wieder so, wenn einer einen Film hat, den ein anderer weiter oben
dann,
hat.
Dann
bei mir kommt auf Platz 8 nämlich Dune 2.
Ja, Mensch. Das wäre meine 1.
Das ist deine 1?
Ja.
Wow. Ja, dann reden wir später darüber.
Okay.
Ja, also ich fand den Film lange nicht so gut wie den ersten und war auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass der nicht spannend ist. Und weiß ich nicht, irgendwie ist er dann als Mittelstück auch, ja, ich fand das Ende wirklich zu schnell, zu unspektakulär und also der Romanvorlage in keiner Weise angemessen. Da habe ich mich auch schon mit Leuten drüber unterhalten, die das auch gelesen haben und auch gesagt haben, dass das einfach zu billig war. Ich verstehe auch nicht, wie das ein Höhepunkt von einem Film sein kann. Also das war für mich kein Höhepunkt. Das war wirklich lame. Der Film sieht toll aus, aber es gibt ja kaum noch Sympathen in dem Film. Nur noch Chachi hätte ich fast gesagt. Chani? Heißt sie Chani?
Chani, ja.
Chani, genau. Aber ich nehme dem Film das alles nicht so ab. Das ist vielleicht nachher ergibt das alles irgendwie Sinn, wenn der dritte Teil hinten dran kommt.
Was man dem Film vorwerfen kann, weil diese ersten beiden Teile ja den ersten Roman abdecken. Also das, was dann noch kommt, soll ja die beiden von dieser ersten Romantrilogie soll dann tatsächlich, glaube ich, Band 2 und 3 zusammenfassen.
Ja, aber wie gesagt, wir wollen ja erst darüber reden, wenn du.
Ich weiß, jetzt steigen wir. Ja, aber ja, ich bin da zum Teil bei dir, aber mich hat, wenn ich mir die beiden als Gesamtpaket angucke, war es für mich okay. Also das heißt,
gut. Das ist aber nicht gut für den Film des Jahres, wenn der nur okay ist. Was kommen denn da noch?
Naja, tatsächlich habe ich insgesamt mit meiner 2, ich hab ein bisschen mit meiner 2, aber weil ich halt Sci-Fi-Fan bin, habe ich ihm den Film, also Dune halt den Vorrang
gegeben. Ach so, ja, okay. Er ist auch kein schlechter Film, aber ich finde, der erste war grandios und war verdient irgendwie auf der 1.
Besser. Ja.
Und der zweite hatte komische, also da waren auch eigenartige Entscheidungen dabei, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich habe mich lange nicht so gut unterhalten gefühlt wie beim ersten Teil. Und vielleicht muss ich mir ein zweites Mal angucken, vielleicht auch einfach mal beide Teile hintereinander, vielleicht ergibt das dann alles ein bisschen mehr Sinn, aber ich war wirklich enttäuscht von dem Ende, von diesem. Also da wird dann dieser Kampf gegen den, du weißt besser, wie der Killer da heißt, der von Sting gespielt wurde im alten Film.
Der Harkonnen.
Der Harkonnen-Killer da.
Fate.
Genau, also das war gar nichts. Also erwartet man ja, dass das ein krasser Endkampf wird und das fand ich sehr, sehr antiklimaktisch.
Naja, tatsächlich, also im Roman ist es jetzt auch nicht wesentlich spektakulärer, aber auch der Lynch-Film, da wird dieser Endkampf auch nicht wirklich, also das ist halt dieser Messerkampf.
Ja gut, aber es ist zu kurz und ist auch diese Art und Weise, dann sind die da alle auf Arrakis.
Ja.
Und der Imperator ist auch da und irgendwie ergeben sie sich da alle so ein bisschen in ihr Schicksal und man checkt gar nicht so richtig, ja wieso denn überhaupt was? Also was ist dann, haben jetzt die Atreides Leute hier mit den, also mit den Fremen zusammen gemacht, dass die da alle plötzlich jetzt Gefangene sind. Das wird überhaupt nicht klar.
Ja, ich
finde, das finde ich super.
Ich fand die Endschlacht, also es war auch die das, was du oder ja bemängel ich auch, auch am Ende dieses die genau die Schlacht, die noch stattfindet, wo dann Josh Brolin als Gurney Halleck, ja, du weißt nicht, dann wird da auf einmal noch mal so jetzt Endkampf zwischen den beiden Armeen, wo ich mir dachte, hä, aber die haben sich doch alle schon ergeben, wieso wird da jetzt noch gekämpft? Und da, also das ist alles so, das wirkte so aufgesetzt, also
genau
dran gesetzt,
genau. Und das fand ich, das wirkte irgendwie nicht schlüssig. Und insgesamt, wie gesagt, ich fand auch, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich diesem religiösen Wahn in diesem Film da irgendwie überhaupt nicht warm geworden bin und dass Paul im ersten Teil halt ein Sympath war, ich den im zweiten Teil ganz fürchterlich fand. Und vielleicht liegt das einfach auch daran. Und diese...
Dann kannst du dich ja noch auf den dritten Teil freuen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so, also von der ganzen Thematik nicht so meins ist. Der erste hatte ja diese religiöse Schiene noch nicht so, jetzt im zweiten mit dieser Heilandsgeschichte bin ich nicht so klar gekommen. Aber komm, weiter geht's mit Platz 7.
Genau, da habe ich einen französischen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Duell der Besten, der ist auf Französisch anders, irgendwie Duell der Ehre. Und da geht's, das spielt Paris, das, ich glaube, um 1890. Und da geht es tatsächlich um diese klassischen, also ich verteidige meine Ehre über ein Duell. Und da wird über ein erstes Duell, wo es natürlich um eine Frau geht, eine Spirale von Duellen losgetreten, die dann auch familiäre oder die Familie mit einbezieht, dass die wirklich sehr gut choreografiert sind, also unglaublich gut, und die Geschichte ist, mich hat sie wirklich gefesselt. Es geht auch noch darum, also ein bisschen Feminismus spielt da auch eine Rolle, weil eine Schriftstellerin dann auch ihre Ehre verteidigen möchte, ihr das aber auch von Männern verwehrt wird, weil gesagt wird, eine Frau macht sowas nicht. Und die spielt dann auch noch, also ihre Geschichte wird dann mit eingewoben in diese Spirale der Gewalt. Und das ist wirklich sehr spannend umgesetzt. Der Film ist von Vincent Perez, ich weiß nicht, den kennst du, der war in den 90ern Schauspieler, recht der Schönling. Ich muss sagen, der Film ist ihm wirklich sehr gut gelungen. Also das ist, ich möchte das Ende nicht verraten und auch nicht spoilern. Das ist, aber lohnt sich, und ich fand den wirklich sehenswert. Und ich habe von der ersten bis zur letzten Minute hat es mich gefesselt, und die Hauptperson oder der Hauptcharakter wirklich, also da konnte ich konnte mich mit dem identifizieren. Das war, ja,
wirklich. Klingt so ein bisschen wie die Duellisten.
Genau, hat mich auch, da bin ich auch ein bisschen reingekommen über die Duellisten, weil ich, den habe ich nämlich auch seit langem mal wieder gesehen. Und da wurde mir der Film halt vorgeschlagen für 2024 und dachte mir, okay, dann guckst du den auch mal an. Relativ gut bewertet auch. Ja, und tatsächlich ein netter Film, der mir so, hätte ich jetzt die Duellisten nicht gesehen, wäre der an mir vorbeigegangen.
Oh, ja. Interesting. Nie was von gehört. Wo hast du den denn gefunden?
Prime.
Ah ja. Gut, dann komme ich jetzt mal zu einem Film, den auch viele wahrscheinlich noch nicht kennen werden. Und zwar Strange Darling von J.T. Molnar, den auch viele nicht kennen werden. Das ist wohl irgendwie ein relativ neuer Horror-Regisseur, der bisher, also der eher so mit Kurzfilmen bisher aufgefallen ist und kleinen Indie-Produktionen. Und Strange Darling ist auch keine große Produktion. Es ist ein Film, der sehr über seinen Style kommt. Es ist ein Horrorfilm. Ein ungewöhnlicher Film, der in vier oder fünf Kapitel aufgeteilt ist, die zeitlich aber nicht stringent sind. Und die Geschichte entfaltet sich dann halt über diese Zeitsprünge, also dieses Hin- und Herwechseln. Also es sind fünf Kapitel, also es wird nicht irgendwie hin und her gewechselt, sondern es wird praktisch mit dem fünften Kapitel angefangen oder dem dritten oder ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall zur Folge, dass die Geschichte dann, dass einen das so ein bisschen in die Irre führen soll, was da eigentlich gerade los ist. Darsteller sind Willa Fitzgerald, die hat gerade in The Fall of House Usher die junge Madeline Usher gespielt. Ansonsten kenne ich die nicht, also die spielt in irgendwelchen Serien mit. Die hat das aber toll gemacht. Und der Hauptdarsteller ist Kyle Garner, wie auch immer das ausgesprochen wird. Der gilt so ein bisschen als neuer Scream King. Oder als einer von, der hat bei Scream mitgespielt, bei Nightmare on Elm Street, bei der Neuverfilmung, bei Jennifer's Body, in dem Smile-Franchise spielt er eine Rolle, und der Film ist wirklich gut, also sehr stylisch, mysteriös und dann zu einem Punkt nachher irgendwann, zu einem bestimmten Punkt dann auch brutal.
Okay.
Guter Film. Läuft bei Prime, wenn mich nicht alles täuscht.
Auch, okay, ja. Genau, mein sechster ist dann ein Film, den wir auch schon, glaube ich, gut besprochen haben, Zone of Interest.
Ah, ja.
Genau, der...
ist der nicht aus dem letzten Jahr?
Nein, 2024.
Okay.
Also ist dies Jahr gestartet.
Ach so. In Deutschland. Genau. Ja gut, kann ja sein. Ja, das ist ja bei einigen, ich hatte auch einen Film, wo ich dachte, so.
Genau, also ja, geht ja um das KZ Auschwitz, also der Lagerkommandant und die Familie und im zeitlichen Ausschnitt halt, wie die dann neben dem Lager leben. Also wir haben es ja schon besprochen, ein wirklich Film, der einen wirklich mitnimmt und wirklich erschreckend ist in seiner Gesamtheit oder in der Banalität des Lebens dort neben dem Lager, genau.
Ja. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Irgendwie bin ich da nicht zugekommen. Weiß ich nicht, obwohl der auch im Stream ist, aber manchmal hat man auf so, naja, wirklich harten Stoff auch nicht so Lust. Und da hatte ich vielleicht einfach.
Ja, ist, da muss man auch Bock drauf haben. Also, ja. Das ist, genau, ja.
Es sind jetzt nicht nur Feel-Good-Movies, die ich hier habe. Also, ja. Zum Beispiel Strange Darling ist definitiv kein Feel-Good-Movie. Ja. Aber Platz 6 ist ein Feel-Good-Movie. Vielleicht auch nicht irgendwie ein extremer Feel-Good-Movie, aber ein sehr, sehr schöner Film, der dieses Jahr den Oscar als bester Animationsfilm bekommen hat, nämlich Der Junge und der Reiher.
Okay.
Startete am 4. Januar, das ist der früheste Film, den ich in diesem Jahr praktisch. Das ist der letzte Hayao Miyazaki-Film, also vom Studio Ghibli oder Ghibli, wie auch immer das ausgesprochen wird. Habe ich im Kino gesehen, habe ich damals auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, muss ich nicht viel sagen. Wer auf Anime steht, sollte sich diesen Film angucken. Ist einfach alles da, was man von Miyazaki und Ghibli gewohnt ist, von den guten Filmen, ist wirklich einer der starken Ghibli-Filme. Sieht toll aus, hat wieder eine fantastisch überbordende Geschichte. Ja, klare Sehempfehlung. Ja.
Mein nächster, hatten wir auch schon drüber gesprochen, kam jetzt auch nicht so gut an, aber ich fand den, ich habe ihn zweites Mal jetzt gesehen und ich finde ihn mittlerweile echt gut und ich bin mir auch nicht sicher, ob er nicht vielleicht eine Prophezeiung auch darstellt, und zwar Civil War.
Ah, ja. Genau. Verzeihung, wow.
Also, ich finde, auch wenn es auch da nur ein Ausschnitt ist aus einer undefinierten Zukunft mit einem Staat, also wie wir oder ein Bürgerkrieg in den USA bis zu seinem Ende und die Journalisten, die das begleiten und halt das Erschreckende der Bilder oder da eben auch ähnlich wie Zone of Interest, teilweise auch die Banalität des Umgangs mit dem Krieg dann im Bürgerkrieg, also wo man auch nicht weiß oder die Frage gestellt wird, was für ein Amerikaner bist du und die Leute dann noch nicht wissen, was soll ich jetzt antworten, was ist die richtige Antwort. Ich bin gespannt, also ich wünsche den Amerikanern keinen Bürgerkrieg, aber ich finde hinsichtlich der jetzt auch Wahl Trumps, wo ich denke, oh Gott, wenn sich das dahingehend entwickeln sollte, dann gute Nacht.
Naja, nun ist er ja gewählt worden. Es gibt ja keinen Grund, jetzt einen Krieg vom Zaun zu brechen. Wenn er nicht gewählt worden wäre, dann wäre es interessant gewesen, was denn passiert wäre. Ob dann irgendwie ein paar Leute auf die Barrikaden gegangen wären. Aber
zum einen aber bei Civil War ist ja auch die Ausgangsgeschichte eben, dass der Präsident eben gegen den Wunsch oder gegen den Willen der Bevölkerung eine dritte Amtszeit sich gegönnt. Ja. Und genau, und da kann natürlich dann...
Ist es dann der sich da von mit Kalifornien und Texas zusammen abspaltet?
Nee, Kalifornien und Texas witzigerweise sind dann gerade die
ach, die sich dagegen stellen.
Die sich dagegen stellen.
Also der Präsident wird von Nick Offerman gespielt.
Ja, ne? Genau.
Ja. Cool. Ja. Ja, cool. Dann habe ich mal Platz 5. Und das ist bei mir Mad Max Furiosa.
Ja.
Der kommt bei dir wahrscheinlich höher.
Auf der 3.
Auf der 3. Ja gut, dann reden wir später drüber. Okay. Machen wir deine 5.
Meine 5? Meine
4.
Meine 4, genau.
Ja, genau.
Genau, The Dead Don't Hurt.
The Dead Don't Hurt.
Ja. Schon Erzähl. Davon gehört?
Erzähl.
Ein Western. Von Viggo Mortensen mit Viggo Mortensen. Relativ.
Ach so, doch, ja, dann ja.
Neu, ja, genau. Und also es ist kein Western, wie man ihn sich vorstellt. Also es ist schon sehr langsam erzählt, aber ich finde in seinen Bildern, in seiner Sprache und auch mit den Darstellern wirklich sehr groß, also super gespielt. Und es geht darum, dass ein schwedischer Einwanderer, gespielt von Mortensen, sich in den USA niederlässt, da auch eine Frau kennenlernt und dann in einem Ort lebt, wo er auch zum Sheriff gewählt wird. Aber dann kommt der Bürgerkrieg dazwischen und er meldet sich halt freiwillig. Die Bürgerkriegsgeschichte wird eigentlich gar nicht erzählt, sondern in der Zeit wird eigentlich nur dann die Frau betrachtet, wie in den 4 Jahren, die er weg ist und was sie dort erlebt. und auch Drastisches erlebt. Also, ne, es geht auch darum, dass die dann im Ort leben, der dann entsprechend auch eine Kupfermine hat, wo es dann auch um Korruption geht und so weiter. Und Mortensen dann eigentlich wiederkommt aus diesem Krieg und sich vor Verhältnissen oder wiederfindet, die er anfangs, als er diesen Ort verlassen hat, die es so nicht gegeben hat. Und die daraus resultierenden Entwicklungen sind wirklich spannend umgesetzt und Mortensen ist wirklich, ich finde ihn echt stark in dem Film, also wirklich richtig gut, ja.
Mortensen ist in vielen Filmen stark.
Ja, ist halt ein super Schauspieler, also ist halt, der kann das, ja.
Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wo kann man den denn sehen?
Prime, aber ich glaube, musst du dir leihen, 4,99 oder so, also das ist dann, genau, aber The Dead Don't Hurt, also guter Western-Drama, wenn man so möchte.
Okay, cool. Ja, ich komme jetzt mal zu etwas, mit dem du wahrscheinlich nicht gerechnet haben wirst. Na? Auf Platz 4 ist bei mir Wicked. Den habe ich gerade vor einer Woche, zwei Wochen im Kino gesehen. Weiß ich gar nicht, wie lange das her ist. Und das ist wirklich ein klasse Musical. Ich mochte den sehr. Die beiden Hauptdarstellerinnen sind überragend. Das sind, wie heißt sie? Ariana Grande und wie heißt die andere? Cynthia Erivo. Großartig. Also ich bin gar nicht so der Fan von der Musik. Also ich finde, die Musik ist ein bisschen eintönig. Da werden jetzt irgendwie Fans vom Musical wahrscheinlich aufschreien, um Himmels Willen, aber wenn ich mir meine Lieblingsmusicals angucke, Rocky Horror Picture Show und Grease und so, da ist die Musik insgesamt irgendwie abwechslungsreicher. Und da, ich könnte jetzt irgendwie bis auf dieses eine Major-Stück könnte ich, also dieses Main-Stück, das gibt's ja irgendwie fast jedem Musical, könnte ich die Songs gar nicht so richtig unterscheiden, aber trotzdem sind die auf eine wirklich atemberaubende Art und Weise vorgetragen. Also Ariana Grande, wow, ich wusste gar nicht, dass sie so gut singen kann, obwohl doch, wusste ich. Es gibt einen, also für alle, die Ariana Grande mögen oder vielleicht auch nicht, und aber einfach mal sehen wollen, was die kann. Es gibt bei YouTube ein Video, wie sie andere Sängerinnen nachmacht, unter anderem Britney Spears und Celine Dion. Und nicht auf eine blöde Art, sondern man hat das Gefühl, die parodiert die einfach ganz großartig. Unbedingt angucken. Und Wicked ist einfach, ja, der ist einfach schön. Der dauert fast 3 Stunden, hat eine tolle, also die Geschichte ist, die passt auch, ne, wie um den zukünftigen Bundeskanzler zu zitieren, was ist jetzt mit meinem S los? Hallo?
Weiß ich nicht.
Nein, zu zitieren. Die Story passt auf den Bierdeckel, aber insgesamt ist es einfach klasse gemacht. Der Film ist bunt, überbordend, witzig. Also es sind wirklich super witzige Szenen dabei. Ariana Grande spielt das so gut. Ich wusste nicht, dass das so eine klasse Schauspielerin ist. Und Cynthia Erivo ist auch fantastisch. Die Frau hat, der fehlt nur noch einen Oscar, dann hat sie die großen 4. Sie hat schon einen Emmy, sie hat einen Grammy und sie hat einen Tony Award. Und der fehlt nur noch einen Oscar. Und wer weiß, vielleicht bekommt sie den ja sogar. Also der Film wird sicherlich bei den Oscars nächstes Jahr den einen oder anderen Preis bekommen. Wirklich ein schöner Film.
Gut, also ich bin jetzt kein Musical-Fan. Ich glaube dir das, wenn du das sagst. Aber ich frag mal ketzerisch, was hat der Film denn jetzt Neues? Ich meine, das sind Kids an einer Zauberschule. Haben wir sowas schon mal gesehen irgendwo? Warte mal.
Naja, da geht's ja nicht hauptsächlich drum, aber das ist ja, das gibt ja ein Musical, ne? Das ist ein Broadway-Musical.
Ja, ich weiß.
Und das irgendwie 2002 oder so irgendwie am Broadway lief. Und die Story ist, ja, mein Gott, natürlich geht das irgendwie so ein bisschen in diese Harry Potter-Richtung, aber am Ende geht's dann doch nicht um Harry Potter. Und jetzt, wo man weiß, dass die gute Miss Rowling ja auch eine scheinbar antisemitische,
homophobe
oder zumindest transphobe Frau ist und das in ihren Filmen, ja, in ihren Geschichten vorkommt, Wicked ist genau das Gegenteil. Wicked steht für Diversität und das, der Beweis dafür ist, dass in den USA sich eine Gruppe gebildet hat, Million Women Against Wicked oder so haben die sich genannt, weil angeblich der Film die Kinder zur Homosexualität treibt, also verführt oder so. Also wenn ich das höre, möchte ich wirklich übers Mikrofon brechen, um das einfach mal so zu sagen. Wie heißt sie? Catherine Chenoweth, nee, Kristen Chenoweth, die spielt im Broadway Musical, im Original hat sie 2002 die Glinda gespielt und spielt jetzt im Film auch mit und singt da auch eine tolle Szene. Die hat auch jetzt gesagt, Leute, das kann ich euer Ernst sein, erstmal seid ihr keine Millionen, ihr seid vielleicht ein paar hundert, wenn überhaupt. Und es ist einfach nur traurig. Es ist wirklich traurig, was die Leute, was die konservative Bewegung da gerade in den USA irgendwie veranstaltet mit ihrer, und die beschweren sich über Cancel Culture, aber das, was die machen, ist noch viel, viel krasser, weil das ist echte gelebte Cancel Culture. Das ist unfassbar.
Na gut, da werden wir politisch, aber das ist ja bei uns auch schon. Ich meine, wenn sich Leute darüber beschweren, dass eine Regenbogenflagge gehisst wird, wo ich mir denke, was wird denen denn dann weggenommen oder was, also furchtbar.
Aber na gut. Ist aber egal.
Anderes Wicked, Thema.
Bunter ja. Film, schöner ja. Film, guter Film.
Genau, wir waren jetzt bei
drei.
Drei. Meine drei. Das wäre dann gut, dann sind wir jetzt bei Furiosa. Mad Max Story. Wie ich finde, hervorragender Film, der leider gefloppt ist. Obwohl ich den eigentlich von vorne bis hinten richtig gut fand.
Ja, ist er auch. Der hat ein Budget von 168 Millionen gehabt und hat weltweit 173 Millionen eingespielt. Ein unfassbarer Flop.
Ja.
Und es ist richtig schade für George Miller.
Ja, zumal damit ja die Frage, ob es überhaupt noch Mad Max-Filme geben wird, genau.
Und eigentlich sollte es ja noch einen mit Tom Hardy
geben. Mit Tom Hardy auf jeden Fall geben. Es kann sein, dass das vielleicht umgesetzt wird, weil Mad Max dann ja selbst einen Auftritt nochmal hat. Oder ein Mad Max, tatsächlicher Mad Max-Film das sein wird. Aber ich weiß nicht, warum es gefloppt ist, nur weil es jetzt um Furiosa, also dass der Charakter, ich keine Ahnung. Also ich
verstehe es auch nicht. Denn wenn man Fury Road gesehen hat
und
dann hört man, pass mal auf, wir haben hier die Vorgeschichte und George Miller macht das Ding wieder und das wird wieder knallen. Und es hat es.
Ja, und
nicht ganz so spektakulär.
Und super wie Cast, Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, also wirklich.
Chris Hemsworth ist super in dem Film.
Also ist, wie ist ein großartiger Film. Ich habe zu keiner Sekunde gelangweilt. Ich habe den auch auf Blu-ray gekauft und
Also großartig finde ich ihn nicht, aber er ist wirklich sehr gut.
Also
ich finde, also großartig ist Fury Road. Also
ja.
Für großartig fehlt es
dann. Fury Road ist besser. Also genau, aber fürs Franchise kann ich dem Film jetzt nichts vorwerfen.
So, naja, es gibt so ein paar Entscheidungen in dem Film, die so ein bisschen fragwürdig sind. Was soll dieser Buddy-Dude, den sie da irgendwie dann hat? Also inwiefern ist der wichtig? Den hätte man auch weglassen können und es hätte sich nichts an dem Film geändert.
Das stimmt.
Und dann ist ein bisschen schade, dass die so stark auf CGI gesetzt haben.
Teilweise
in Situationen, bisschen, wo sie das im ersten Teil, im ersten Teil, sondern bei Fury Road eben nicht gemacht haben. Und das sieht man im Film und das ist schade. Also diese Szene mit dem Truck, wenn sie da in dieser Mine oder was das da ist, in dieser Kiesgrube da oder so fahren, da sieht man das halt alles ziemlich deutlich und das ist schon schade. Es gibt auch nur eine richtig krass geile Action-Sequenz und das ist dann auch wieder eine mit dem Truck und das wirkt dann so ein bisschen aufgewärmt. Das ist halt bei Fury Road. Aber insgesamt ist der Film trotzdem gut und hat es absolut nicht verdient, so ein Flop zu sein. Ich verstehe es nicht, weil es ist ein gut gemachter, gut aussehender Actionfilm mit auch okayen Story. Das ist jetzt nicht Shakespeare, ne? Das ist, aber es ist trotzdem gut.
Und die Reviews waren jetzt auch nicht vernichtend. Also das war ich kann mir das tatsächlich nicht wirklich erklären, aber gut.
Ja, vielleicht lag es wirklich an den Trailern am Anfang. Ja. Die sahen wirklich scheiße aus.
Ja, das stimmt.
Da sahen die Effekte wirklich sehr, sehr artifiziell aus. Ja. Das ist dann im Film nicht so schlimm, aber das kann ja nicht alles sein. Also guck dir die ganzen Marvel-Sachen da an, wie artifiziell da die Filme aus, also wie das da die Special Effects teilweise aussehen.
Ja, und das wird ja mal, ich habe jetzt auch zu Craven zum Beispiel, da hat David Hein, glaube ich, gesagt, mit jeder CGI am Anfang geht's noch und dann mit jedem weiteren CGI-Effekt bis zum Ende des Films sieht es immer schlechter aus. Ja. Also das ist schon erstaunlich, aber gut.
Du guckst jetzt auch David Hein.
Ja, Hein, Robert Hoffmann und Belle Eve, das ist schon, die klapper ich immer so regelmäßig ab, ja.
Ah, Robert Hoffmann kann ich nicht sehen.
Ach so.
Der spricht mir zu schnell.
Okay.
Das ist ja schrecklich, das komme ich überhaupt nicht mit bei dem. Also das finde ich nicht besonders unterhaltsam. Und Eve von früher Moviepilot,
ja,
der war bei Filmstarts. Bei Moviepilot, ne? Den habe ich jetzt auch ab und zu mal gesehen, aber der hat das ein oder andere Mal eine sehr starke Meinung über Sachen, wo ich manchmal denke, wow, das teile ich jetzt nicht so ganz, aber mein Liebling ist auf jeden Fall David Hein.
Ja, den gucke ich auch.
Der ist super unterhaltsam, der hat eine sehr sympathische Art und
Eve gucke ich halt gern wegen Star Wars, weil der da ein bisschen drin ist im.
Ja, der ist halt ein großer Star Wars-Fan und ich habe auch seinen Verriss von War of the Rohirrim gesehen.
Ja.
Das war genau der. Also David Hein hatte den ersten Verriss gebracht und dann habe ich den von, wie heißt sein Kanal?
Jetzt Believe.
Believe. Ja. Da macht er den ja noch mehr, noch mehr runter, den Film, und weil er das von dieser, obwohl David Hein ist auch Lord of the Rings Fan, aber ich glaube, der Eve ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Ja. So, dann komme ich mal zu meiner 3.
Ja.
Meine 3 ist Love Lies Bleeding von Rose Glass. Was ist das? Ein Crime-Drama? Kann man das so sagen? Eine Romanze? Es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Crime-Romance mit Kristen Stewart und Ed Harris.
Ah, und, den habe ich auf meiner Watchlist.
Und wie heißt sie? Katie O'Brien.
Ja.
Fantastischer Film.
Okay.
Richtig cool. Also, ich habe mich so, in gewissen Situationen habe ich mich so ein bisschen an Bound aus den 90ern erinnert gefühlt. Der Film hat halt auch so ein queeres Thema. Es geht, also Kristen Stewart hat sich auch im wahren Leben jetzt geoutet als, ich weiß nicht, ob sie bisexuell ist oder ob sie lesbisch ist. Auf jeden Fall hat sie gerade angekündigt, dass sie ihre Partnerin heiraten will. Mhm. Und Katie O'Hara, die kennt man, die hat in Mandalorian mal mitgespielt, ganz kleine Rolle. Die ist irgendwie Bodybuilderin und Martial Arts Künstlerin. Und die ist selber auch in einer Beziehung mit einer Frau. Das finde ich toll, dass die das dann so gemacht haben. Hatte ich ja beim letzten Mal im Podcast mit Olli drüber geredet, dass sowas dann oft auch deutlich authentischer rüberkommt. Und es geht einfach darum, dass Kristen Stewarts Charakter sich in wie heißt sie? Jackie, gespielt von Katie O'Hara, verliebt. Die kommt in so ein Gym und da verlieben sich die beiden. Und Ed Harris spielt den Vater von Kristen Stewart und ist eine etwas, subjekte Gestalt, der ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und aus einer Situation häuslicher Gewalt entsteht so eine kleine Rachegeschichte und aus der entsteht dann halt so ein Crime-Ding, was einfach super gut ist. Also das ist alles gut an dem Film. Die Musik ist toll. Kristen Stewart spielt das wahnsinnig gut. Wenn sie, ich bin ja der Meinung, dass das vorher schon der Fall war, aber spätestens jetzt sollte jeder anerkennen, dass diese Twilight-Kacke, die sie früher gemacht hat, vergessen und vergeben ist. Die Frau ist eine richtig gute Schauspielerin.
Ja.
Die kann das richtig gut. Die spielt das so überzeugend. Diese Katie O'Hara hat eine unfassbare körperliche Präsenz. Also ich stehe überhaupt nicht auf Bodybuilding, aber wenn sie, also da stehen 5 oder 6 Frauen auf einer Bühne und man sieht sie und denkt nur, boah, alter Schwede. Also ich habe mir die anderen alle angeguckt und dachte so, ja, das ist irgendwie nicht so, weiß ich nicht, das ist nicht so meins. Und dann guckt man aber diese Katie O'Hara an und denkt, was für eine Präsenz. Also das ist wirklich abgefahren. Die Frau ist, und das ist auch richtig geil am Ende, das ist, der Film hat wieder so einen Sublayer, also der echt abgefahren ist und auch so eine, in der Endszene, dann nimmt das dem Film total ab. Also der Film ist toll. Einfach gucken, von Rose Glass, die ist unter anderem vor 2 Jahren oder so durch St. Maud bekannt geworden. Diesen Horrorfilm mit dieser christlich ein bisschen verwirrten Nonne oder sowas sie ist.
Ich glaube, den werde ich mir vielleicht heute Abend nochmal antun. Also das ist, wie gesagt, ich wollte ihn mir eh noch anschauen. Also,
ist richtig geil. Also wirklich richtig, richtig geil.
Und wo du sagst, also Kristen Stewart finde ich auch schon lange, genauso wie Robert Pattinson, ich finde, die haben sich schon lange beide freigespielt. Also ja,
Pattinson ist
von dieser Twilight-Scheiße.
Pattinson ja schon, der ist ja schon deutlich etablierter, wahrscheinlich weil er ein Mann ist. Das wird ihm nicht so nachgetragen, aber bei Kristen Stewart ist es halt so, und dann wahrscheinlich fühlen die Leute sie dann auch noch getriggert, weil sie jetzt auch noch queer ist. Also müssen wir nicht weiter drüber reden.
Ich hatte doch, hatten wir nicht dieses Jahr oder letztes Jahr auch darüber, über so einen Sci-Fi-Film mit ihr, der unter Wasser spielt, der war auch richtig, richtig gut.
Genau, dieser, ist er nicht sogar Underwater?
Ja, kann sein, genau.
Mit der Station
Mit
diesem,
das ist ein bisschen Lovecraft-mäßig. Sci-Fi-Horror, aber
richtig gut. Das war so ein 90-minütiger, knackiger, spannender Horror-Schocker. Ja. Genau, der war gut.
Ja. Genau. Meine 2, weiß nicht, dürfte vielleicht deine 1 sein, ich bin mir nicht sicher.
Ziemlich sicher, dass es nicht so ist.
Okay, Poor Things.
Poor Things ist aber aus dem letzten Jahr.
Nein.
Doch.
Nein.
Wann ist denn der gestartet?
Dieses Jahr.
Guck mal, das gucken wir jetzt mal direkt nach.
Ja.
Poor Things. Ist definitiv aus dem letzten
Jahr. Nein. Oh. Nein.
Auf jeden Fall.
Er ist dieses Jahr gestartet.
Aha. Kinostart. Oh, der ist tatsächlich hier in Deutschland erst gestartet. Aber der, naja, gut. Ne, den habe ich gar nicht auf dem Schirm dann. 18. Januar, genauso wie mein Miyazaki-Film.
Ich habe in allen Top-Listen geguckt, da ist der nie drin gewesen, aber das sind dann ja auch meistens amerikanische Listen und in den USA ist er deutlich früher rausgekommen.
Okay. Ich habe mich jetzt an Deutschland ein bisschen orientiert mit Startdatum.
Ja, ja, gut.
Genau, und für mich
internationalen Starts orientiert.
Ich mag den immer noch sehr und deshalb hatte ich da auch dieses mit Dune und eigentlich finde ich Pussings auch fast noch besser, aber gut.
Als was?
Dune.
Aber warum hast du ihn denn dann
noch zwei? Wegen dem Sci-Fi-Bonus.
Aha.
Ich weiß.
Eigenartig.
Ja, ich bin ein eigenartiger Mensch.
Gut, über Poor Things haben wir natürlich schon viel geredet. Toller Film. Also wer den nicht gesehen hat, sollte das vielleicht mal machen. Also ist natürlich aber auch ein sehr sperriger Film wieder. Also wer mit so Kunstkino nichts am Hut hat, der sollte da vielleicht die Finger davon lassen. Dann ist er, hat er auch noch Überlänge. Und ist wirklich toll ausgestattet. Eine tolle Emma Stone, die verdient einen Oscar gewonnen hat. Und
Gute hatten Frage. Wir auch schon, ich weiß gar nicht, in welcher Folge.
Nein, in der Oscar-Folge.
In der Oscar-Folge hatten wir den, okay, ja. Genau.
Ja, genau.
Guckt ihn euch an, wer ihn nicht kennt.
Nee, der kommt bei mir gar nicht vor, weil ich das wirklich nicht auf dem Schirm hatte. In den USA lief der halt schon 23 an. Und deutlich, also der nicht im Dezember oder so, sondern glaube ich deutlich früher sogar, im November oder so. Aber, und der taucht dann auch in keiner der besten Listen auf. Weil er natürlich in den besten Listen des letzten Jahres aufgetaucht ist.
Ich habe in den deutschen Listen geguckt.
Also ja, ich sehe es ja jetzt auch. Also hier steht Filmstart 18. Januar.
Okay.
Hatte ich nicht am Schirm. In den USA ist er, steht hier, keine Ahnung. Das ist, wenn ich bei Google irgendwas aufmache, ist es immer gleich eine deutsche Seite. Das ist ja dann immer die Wikipedia-Seite. Nee, auch bei mir auf Platz 2 ist All of Us Strangers. Ein Drama von Andrew Hay.
Okay.
Über den wir im letzten Podcast geredet haben, da hatte Olli einen Film mitgebracht namens Weekend, nur Weekend oder The Weekend. Und ist ein All of Us Strangers, ist der letzte Film von Andrew Hay mit Andrew Scott. Das ist der Darsteller von Moriarty in der Sherlock Holmes Serie.
Ja.
Und in der talentierte Mr. Ripley in der Serie spielt er auch den Hauptdarsteller. Die lief ja jetzt, glaube ich, auf Netflix. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Und Paul Mescal, das ist der Hauptdarsteller in Gladiator 2. Die beide spielen zwei Männer, die in einem Haus wohnen und die sich, die beide einsam sind und sich näher kommen. Und der Film hat aber so einen kleinen übernatürlichen Touch. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu viel. Nee, eigentlich darf man das gerne spoilern. Wer jetzt gar nichts darüber wissen will, der hört jetzt einfach kurz weg. Aber es geht. Am Ende des Tages geht es darum, dass der Charakter, der von Andrew Scott gespielt wird, irgendwie auf irgendeine Art und Weise schafft, seine eigentlich schon toten Eltern wieder zu treffen. Aber die sind da so alt wie in dem Moment, als sie gestorben sind. Und da war er, glaube ich, 12 Jahre alt oder sogar jünger, das weiß ich gar nicht. Und sich mit denen zu unterhalten. Und die wissen, dass sie eigentlich tot sind. Und sie reden dann mit ihm und holen praktisch die Jahre so ein bisschen auf. Also lassen das so ein bisschen Revue passieren. Und dann kommt dann zum Beispiel eben halt auch seine Homosexualität zur Sprache und die Reaktion der Eltern da drauf und also all solche Themen. Das ist unfassbar schön, aber eben halt auch, das nimmt einen halt auch so ein bisschen mit, weil man sich das selber so vorstellt, was hatte ich denn damals? Was gab's, als ich in dem Alter war, was ich meinen Eltern vielleicht hätte gerne sagen wollen, konnte es aber nicht. Oder ich glaube, das ist für uns als weiße Cis-Männer heterosexuell und so deutlich einfacher ist. Und aber man kann sich total gut hineinversetzen, wie das für einen homosexuellen Mann irgendwie sein muss. Und es geht dann halt auch irgendwie immer darum, dass die Eltern praktisch irgendwie immer noch in den 70ern unterwegs sind oder in den Anfang der 80er oder so, ich weiß nicht genau. Und er ist halt in der Gegenwart und die denken da halt anders über Homosexualität, als er das heute tut. Aber trotzdem wird ihm in dem Moment, wo er im Grunde genommen denen sagt, hey, heute ist alles gut, heute ist alles besser, wird ihm aber auch klar, dass das nicht so ganz stimmt. Also es ist besser als früher, aber man ist immer noch nicht da, wo man gerne sein möchte. Und das wird in dem Film auch ziemlich deutlich. Und Andrew Scott ist unglaublich gut. Also ich finde, der spielt immer toll. Paul Mescal, witzigerweise, ist nicht homosexuell, also Andrew Scott ist homosexuell. Andrew Hay ja auch, der ist ja bekannt dafür, dass er ganz viele queere Filme macht. Und Andrew Scott ist auch offen homosexuell. Paul Mescal übrigens nicht, aber die haben dann auch in Interviews haben sie darüber gesprochen, warum das kein Problem ist, dass irgendwie auch ein heterosexueller Mann irgendwie einen Homosexuellen spielen kann. Kann man sich bei YouTube angucken. Ein wirklich wundervoller, toller Film mit einem, also das Ende zieht einem nochmal richtig die Schuhe aus. Absolute Sehempfehlung, wer den noch nicht gesehen hat. Toller Film.
Okay. Merke ich mir mal vor. Ich finde die Thematik zu unseren heutigen Zeiten, wo sich das ja offensichtlich immer mehr wieder gegen Homosexualität oder Diversität richtet, sind so eine Filme umso wichtiger.
Also ja, das ist, ja. Absolut super, dass irgendwie nicht der Homosexuelle in dem Film da wieder, was ich mit Olli ja besprochen hatte, wie das in den 80ern oft war, der flippige, witzige Typ ist, sondern das ist ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen, mit ganz normalen Eltern, mit ganz normalen Wohnungen und was auch immer. Also einfach ganz normale Menschen, die einfach nur eine andere sexuelle Ausrichtung haben und aufgrund dieser Sache offen diskriminiert werden, immer noch. Ja. Und egal. Wir haben diese Folge letztes Mal nicht umsonst gemacht. Ja.
Okay.
Platz 1.
Ja, Überraschung. Gesagt, Dune Part 2. Irgendwie haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen, genau.
Ja, wie gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal.
Ich bin gespannt, wann soll das fortgesetzt werden, das Ganze?
Frühestens übernächstes Jahr.
Ja, genau.
Also 2025 ist ja nicht angekündigt.
Dann haben wir eine Trilogie und ich bin sehr gespannt, wie das dann abgeschlossen wird. Ich kenne die Geschichte ja, ich habe es gelesen. Bin gespannt, wie es umgesetzt wird und glaube auch nicht, dass es jedem gefallen wird.
Die Fortsetzung dann.
Oder jeder, ja.
Wegen der eigenartigen Story, ja. Du hast mir da mal was erzählt und ich habe auch schon gedacht, oh my.
Also das ist schon, ja.
Ich glaube, da war da mein Kumpel Tobi, hatte der mir auch
irgendwas erzählt? Muss man sich drauf einlassen können, muss man. Also ich glaube, wenn du jetzt schon mit der Entwicklung von Paul Probleme hast, dann wird es dir vielleicht noch sperriger vorkommen.
Ja, aber es ist sperrig. Ich mag das einfach nicht, diese. Dass er da praktisch, ich finde, im ersten Teil fand ich seine Motivation und dass er irgendwie Rache und so an den Harkonnen üben will, das kann ich durchaus verstehen, aber dass er jetzt praktisch diesen religiösen Eifer der Fremen ausnutzt, um an seine Ziele zu kommen, finde ich einfach grundsätzlich unsympathisch. Und das ist dann halt, ich brauche halt nicht immer den perfekten weißen strahlenden Helden. Ne? Darum geht's gar nicht. Aber ich finde gerade diese Art und Weise sehr unsympathisch. Also ich finde es auch echt schade, dass meine sehr verehrte Rebecca Ferguson, die ich im ersten Teil auch super fand, dass sie im zweiten Teil dann praktisch den gleichen Weg irgendwie einschlägt, dass sie genau das auch noch irgendwie befeuert, dass sie sagt, ja genau, nutzt das aus, wir brauchen Macht, wir müssen das hier alles irgendwie unter unsere Kontrolle bringen. Und fand ich, wie gesagt, guter Film, er ist ja auch in meinen Top 10 drin, aber für mich haben andere Stoffe deutlich mehr, also reichen die Bilder dann am Ende nicht aus, um da einen wirklich fantastischen
Film draus zu machen. Das Erschreckende ist ja, um Parallelen zu schlagen, in unserer Realität, welcher Politiker oder nutzen Politiker Religion für sich geradeaus irgendwo, um entsprechende Wählerschaft zu generieren.
Das tun sie ja schon seit Jahren.
Ja, Tausenden. Natürlich, ja.
Sollte ja eigentlich immer weniger werden.
Aber gerade ein hier, der Orange Man macht es ja gerade sehr offensichtlich, obwohl ich nicht glaube, dass der überhaupt an irgendwas glaubt.
Also nee,
außer an Geld.
Der lässt seine Bibeln in China produzieren.
Ja.
Verkauft die für $70, obwohl die überall in jedem Hotel irgendwie umsonst rumliegen. Aber naja, bitte. Gut, jetzt kommt mein Platz 1. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
Nee, gerade nicht.
Den hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen.
Kann gut sein. Also es hier eher so den Mainstream vertreten, ist mir aufgefallen. Aber
naja, dein französischer Film, davon
haben wir ja gut, und der sticht da
vielleicht. Ivo Mortensen ist ja auch kein Mainstream, oder?
Ja.
Das dürfte auch ja eine kleine Produktion sein. Nee, mein Film hat auch wirklich nur irgendwas bei 50 Millionen bisher eingespielt.
Okay.
Und das ist der letzte Film von Coralie Farjat, The Substance mit Demi Moore.
Den ich noch auf meiner Watchlist habe.
Caramba.
Ich muss, darf ich einmal, bevor du was sagst, meine Tochter hat ihn im Kino gesehen und hat gesagt, also sie guckt ja viel Horrorfilme und gerne Horrorfilme und hat gesagt, ich musste vor dem Ende das Kino verlassen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Jetzt kommst du.
Ja, also ich finde den Film überragend.
Ja.
Aber ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn das Ende ein bisschen weniger gewesen wäre. Ich finde nicht, dass das irgendwie arg Also ich musste da jetzt nicht irgendwas. Also ich hatte vor dem Film so ein bisschen Angst, weil ich bin kein großer Body-Horror-Fan und hatte so ein bisschen Angst, dass es too much sein könnte. War es dann aber nicht. Ich finde die ganze Thematik wie Frauen an ihrem Aussehen gemessen werden. Gerade irgendwie, wenn sie populär sind und was da passiert, wenn sie dann vielleicht nicht mehr diesem Bild entsprechen, weil sie halt einfach altern, wie jeder Mensch halt. Und was die alles tun würden, um dann irgendwie diesen Erfolg wieder zurückzubekommen. Und dann aber eben halt auch, wie Frauen im Grunde genommen durch dieses Bild, das von Männern natürlich irgendwie geprägt wird, also dass die das irgendwie erschaffen, wie sie sich dann gegeneinander wenden. Und das wird in diesem Film auf eine so unfassbar originelle Art und Weise dargestellt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie dieser Film eigentlich funktionieren soll. Denn es geht halt wirklich darum, Demi Moores Charakter ist diese alterne Hollywood-Ikone. Die hat wohl auch einen Stern auf dem Walk of Fame. Hat sogar einen Oscar bekommen, wird, glaube ich, in dem Film gesagt. Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat sie, aber sie wird immer älter und hat jetzt nur noch so eine Aerobic-Show. Und diese Aerobic-Show soll auch abgesetzt werden, weil, beziehungsweise soll sie ersetzt werden, das weiß sie noch gar nicht. Der Manager oder der Produzent wird auch von Dennis Quaid gespielt. Auf eine sehr abgefahrene Art, weiß ich am Anfang gar nicht erkannt. Aber egal. Sie soll ersetzt werden durch eine jüngere Frau, weil die Quoten müssen steigen, steigen, steigen und mit ihr ist nichts mehr zu machen. Und sie greift dann halt zu einem Mittel, um sich irgendwie zu verjüngen. Aber ich will das nicht verraten. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte sich das selber angucken, weil ich bin auch überrascht gewesen, wie das gemacht wird. Es geht halt um eine Substanz, die bewirkt, dass es sie nochmal praktisch in einer jüngeren Version gibt. Und die Regeln, die das Ganze aber mit sich bringt, wie das funktionieren soll, dass die beide parallel existieren, denn es ist so, es gibt die ältere Version und es gibt die jüngere Version gleichzeitig, die sind halt schwierig und was sich daraus ergibt, ist wow, also das ist ein Höllenritt. Es ist, man ahnt es irgendwann, was passieren wird, aber was dann nachher am Ende bei rauskommt, ist wirklich eine krasse Satire und Horrorsatire. Es ist eklig am Ende, es ist wirklich eklig und es ist auch ein bisschen drüber. Viele Leute können damit gar nichts anfangen, deswegen kann ich es absolut verstehen, wenn Leute jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, wie konnte er diesen Film so gut finden, aber ich bin so geflasht gewesen, es hat mich umgehauen. Das ist ja von der, also Coralie Farja. Das ist die Regisseurin von Revenge. Ich weiß nicht, davon hatte ich mal erzählt.
Den habe ich auch gesehen,
ja. Der geht ja auch ordentlich zur Sache.
Ja, ja.
Aber das jetzt ist halt natürlich eine ganz andere Art von Film. Aber die Frau hat auf jeden Fall ein Händchen für Horror. Ja. Und es ist wirklich am Ende echt drüber. Da gibt's, also das ist, ja. Also, aber es dient halt dem Zweck. Es dient halt diese Message, die dieser Film rüberbringt und was da am Ende passiert, das Ganze ist eine Satire, es ist übertrieben, der Film sieht fantastisch aus, die Musik ist super, ich finde ihn toll.
Ja, also wie gesagt, ich wollte es nicht, also Nimo, ich fand den auch toll, ich meinte, aber sie hat es nicht mehr ausgehalten. Einfach. Das hat sie so berührt, also das hat sie so mitgenommen.
Das ist schmatterig am Ende.
Ja.
Und das, was da eben passiert, ist wirklich das Worst-Case-Szenario. Das ist wirklich was der armen Demi Moore in diesem Film passiert. Aber Demi Moore, bitte, ich habe die noch nie so gut gesehen. Das war noch nie eine Schauspielerin, wo ich gesagt habe, wow, klasse, Demi Moore spielt mit. Ich mag sie in A Few Good Men. Ich habe die Akte Jane nie gesehen. Ich habe auch den Film hier mit Patrick Swayze, Ghost, nie gesehen, weil mich das nie interessiert hat. Ich fand, die war halt, für mich irgendwie war das immer Bruce Willis' Frau damals so, weil ich fand sie einfach nicht gut. Aber in dem Film, Halleluja. Und sie geht den ganzen Weg. Also es gibt Nacktszenen mit ihr und mit Margaret Qualley, die junge Darstellerin, die spielt das auch toll. Das ist übrigens Andy McDowells Tochter.
Margaret, echt?
Ja, Margaret Qualley, die hat ja bekannt geworden, ist sie, glaube ich, mit in ihrer
Once Upon a Time in Hollywood?
Als sie Pussycat spielt,
genau.
Die ja mit Brad Pitt im Auto mitfährt.
Ja.
Damit ist sie, glaube ich, bekannt geworden und hat jetzt auch schon ein paar Sachen gemacht und die spielt das auch fantastisch.
Ja.
Und also Wahnsinn, wie also der Film ist wirklich der absolute Hammer. Ich fand den richtig, richtig geil. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich den wirklich auf die 1 setze oder ob ich den All of Us Strangers dann irgendwie doch noch ein bisschen schöner oder besser fand, aber am Ende hat mich das noch ein bisschen mehr geflasht. Also wirklich wahnsinnig guter Film, der aber für Leute, die einen schwachen Magen haben, am Ende definitiv nichts ist. Also seid gewarnt.
Okay, ich bin gewarnt.
Ja, kommen wir mal zu unseren Flops des Jahres. Da haben wir nochmal 3 Filme rausgesucht.
Ja. Da reden wir aber kurz drüber. Wir sind nämlich schon bei fast 1,5 Stunden. Ja, tatsächlich habe ich von den Flops, die ich jetzt notiert habe, nur einen Film gesehen. Aber es geht mir ein bisschen um das Franchise, was ich auch angehe. Willst du beginnen oder soll ich beginnen? Ruhig. Genau, ich fange mal mit meiner Nummer 3 an. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich muss fragen, warum. Ich habe Reviews dazu gesehen, gehört. Ich habe die Story, ich habe den Trailer gesehen, Gladiator 2. Und ich frage mich, was reitet einen Ridley Scott, einen solchen Film zu produzieren und Regie zu führen, der im Grunde die gleiche Geschichte erzählt wie der Film von 2000.
Ich habe ihn auch nicht gesehen, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe nur gehört, dass das so ist, aber der hat wohl auch Schauwerte.
Das hat er mit Sicherheit. Also die Arena-Kämpfe und so weiter, die sollen alle top und choreografiert sein. Das glaube ich auch. Aber ich denke mir immer so, warum? Warum macht man das?
Ja, weil
die
da Geld mit verdienen wollen. Und weil Ridley Scott seit Jahren irgendwelche Visionen hat. Das hat man ja auch mit Prometheus und Covenant gesehen, die nicht funktionieren. Also weiß ich nicht, was bei dem im Kopf vorgeht. Der ist auch schon über 80, also vielleicht ist das einfach nicht mehr so sein Ding. Wann hat denn das letzte Mal so einen richtig geilen Film gemacht? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Also muss man sagen.
Also der Mann macht immer noch geile Bilder, aber weiß ich nicht, diese... Warum nimmt er sich da nicht an? Also warum muss es überhaupt einen zweiten Gladiator-Film geben? Das frage ich mich sowieso. Und wie gesagt, Die Frage ist dann natürlich, warum muss das im Grunde genommen sowas wie ein Remake des ersten sein? Aber hat dann ja dann eine Verbindung zum ersten, weil ich nehme mal an, Paul Mescals Charakter da
ist. Genau, das ist der Sohn, wie hieß sie denn damals?
Ja, die Schwester von
Max. Joaquin Phoenix, das Commodus, genau.
Commodus, ja. Genau, von...
Aber da muss ich mal deshalb habe ich das mal genommen, diese Flops, wo ich mir denke, warum werden solche Sachen einfach gemacht? Also ich habe eine Menge schlechtes Zeug gesehen, aber die meisten sind halt so, wo ich mir denke, die kennt keiner. Also ich gucke ja gerne mal Actionfilme oder so, aber das ist einfach Müll, ja. Und da ist
es
halt.
Es geht auch eher darum, mit Flops des Jahres die Enttäuschung, wovon man selber mehr erwartet hätte, vielleicht.
Genau.
Gut, aber wie gesagt, wenn wir sie noch nicht gesehen haben, wer weiß, vielleicht gefällt er dir ja auch.
Ich denke nicht.
Ja, weiß man nicht.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich den sehen will. Das ist ja so ein
Mich interessiert Punkt. Das auch überhaupt nicht. Ja. Da gucke ich mir lieber das Original an. Also der ist ein guter Film, das wissen wir.
Ja. Genau. Was wäre denn dein Platz 3?
Also ich habe, wie gesagt, keine unbedingt, also ich habe eine Mischung aus schlechte Filme und Enttäuschung.
Ja.
Also schlecht habe ich ja schon gesagt, Trap. Ja. Also das ist unfassbar, wie übel dieser Film ist. Ich im Grunde genommen erwarte ich doch von Shyamalan-Filmen auch nichts mehr, denn Knock on the Door war schon nicht so geil, der war aber auch nicht ganz scheiße. Split war okay, Glass war fürchterlich, also das war ja schon ganz schrecklich. Und er hat in der Vergangenheit ja auch noch andere fürchterliche Filme gemacht, die ich mir dann auch geklemmt habe.
Obwohl Old soll tatsächlich nicht so schlecht sein.
Ja, Old habe ich noch nicht gesehen, den wollte ich mir auch mal angucken. Dann hatte ich aber irgendwo gehört, der Film soll wohl ganz unterhaltsam sein. Und irgendwie dachte ich auch, ja, mein Gott, Josh Hartnett mag ich gerne. Und irgendwie klang diese Idee auch ganz cool mit diesem begrenzten Raum. Und dann wird da irgendwie praktisch von den Cops wird irgendwie ein Konzert abgesperrt und weil man da so einen Killer finden will. Aber also erstmal geht es ja nur die Hälfte des Films darum. Und die Art und Weise, wie dich das da auflöst, ist einfach strunzdämlich.
Genau, also ich habich den Film gut gefunden, bis sie dieses Stadion verlassen.
Ja, selbst das fand ich noch nicht gut.
Also was ist gut? Ich fand ihn okay bis dahin. Ja. Und dann, genau, kommt dann, und das war die Hälfte des Films, und danach,
dann wird's unfassbar dämlich.
Dann, unfassbar dämlich, ja, aber also, richtig, schlecht.
Auch was mich so stört, ist dieser Perspektivwechsel plötzlich, weil im Grunde genommen die ganze Zeit verfolgen wir den vermeintlichen Killer.
Genau.
Das war nämlich auch so ein bisschen die Prämisse, an die ich, wie ich da rangegangen bin, weil ich dachte so, ja, wer weiß, vielleicht ist da irgendwie so ein Twist drin.
Ja.
Der ist gar kein Killer, sondern, irgendwas anderes ist da irgendwie los. Also, nee, es ist so banal, es ist so dämlich. Aber das dann wirklich, die Hälfte des Films sind wir bei ihm und gucken uns an, was wie er da versucht, aus diesem Stadion zu entfliehen. Und dann ganz plötzlich wechselt die Perspektive auf einen anderen Charakter, der dann aber zum Ende hin auch wieder gar keinen Raum mehr bekommt. Das ist richtig dämlich. Es ist einfach unfassbar dumm. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Josh Hartnett ist total fehlbesetzt in dem Film.
Ja.
Das spielt er einfach nicht gut. Das, nee, null. Und diese Situationen sind so hanebüchen. Das ist für mich, ich habe dieses Jahr keinen schlechteren Film gesehen. Ich fand den unterirdischst. Ich habe dem, ich gucke ja wirklich so Sachen wie Madame Web und Craven und sowas, das gucke ich ja gar nicht, weil ich einfach Angst habe, dass ich den Langeweile tot sterbe vom Fernseher. Ich versuche wirklich nur Filme zu gucken, bei denen ich annehme, die werde ich auch mögen. Aber dieser Film war einfach unglaublich und unfassbar schlecht.
Ja.
Also eine Frechheit.
Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich bin da bei dir, was schlecht. Aber wo wir bei schlechten Filmen sind, genau. Mein zweites ist Beekeeper.
Oh, du hast dir diesen Jason Statham-Film angeguckt.
Also wow. Jason Statham ist ja jetzt wirklich kein super Schauspieler, wenn man das so sagen darf.
Nicht?
Aber ich gucke die Filme einfach, sie sind irgendwie kurzweilig und man kann ein bisschen bei 2-3 Bier einfach ein bisschen das Hirn abschalten, das ist auch nett. Aber das, was da geboten wird, ist wirklich, also das ist eine Beleidigung eines jeden Intellekts. Also irgend so eine ominöse, die Beekeeper, die von der CIA für eingesetzt werden, und ich finde diese unbesiegbaren Martial Arts Typen, die da irgendwie jede Organisation scheinbar hat, ich finde das so, also das ist alles so dumm und unglaubwürdig. Und diese ganze Geschichte und die Beekeeper sind dann, also die kämpfen bis, also wenn der erst mal loslegt, dann ist auch bis keiner mehr da ist, und das ist auch da so. Und es ist einfach so,
oh. Ja, müssen wir nicht lang drüber
reden. Nein, strunzendämlich. Also zum Glück war er umsonst.
Zum Glück war er umsonst. Nichts ist umsonst.
Nein, ich weiß, ja. Es hat mich Lebenszeit gekostet, okay, ja.
Ja, wir haben über eine Enttäuschung auch schon geredet, das war A Quiet Place Day One, aufgrund der ersten beiden wirklich guten Fortsetzungen, also der ersten beiden Teile habe ich angenommen, dass das wieder ein guter Sci-Fi-Film wird, aber John Krasinski hat diesmal nicht Regie geführt, wobei man auch sagen muss, ein John Krasinski-Film, den ich jetzt ganz vergessen habe aus dem letzten Jahr, ich weiß aber nicht, ob er schon letztes Jahr oder ob er dieses Jahr rausgekommen ist, If, war auch nicht so doll, ganz im Gegenteil, der war leider sehr enttäuschend. Und aber ich habe mehr erwartet, und der ist einfach nicht spannend, der Film, und da fehlt mir wirklich alles. Es ist kein ganz schlechter Film, wie gesagt, Lupita Nyong'o spielt das auch toll, aber am Ende des Tages ist es ziemlich öde.
Ja, meine Platz 1. Ich habe noch mehr Lebenszeit verbrannt.
Noch schlimmer als Beekeeper.
Noch schlimmer als Beekeeper, wie ich finde. Und Rebel Moon Part 1 und 2 im Director's Cut.
Oh, du hast dir das noch ein zweites Mal angetan.
Im Director's Cut. Beide.
Wie sagte Filme. Gestern ein Kommentator bei dem Film, ja, der ist besser, aber nicht viel besser.
Genau, ist besser, aber nicht viel besser. Und ich habe danach gesessen und habe gedacht, was ist eigentlich bei Zack Snyder los? Also das ist, also
der zweite soll ja noch mieser sein als der erste.
Ja, ne? ja, ist er auch. Also ja, das ist schön, wenn man einen Film sieht und denkt, so mein Gott, wie kann man das denn noch beschissener hinkriegen? Aber ja, irre. Also das waren insgesamt jetzt, weiß ich nicht, fünf Stunden, fast 6 Stunden meines Lebens, wo ich mir dachte, ich habe die beiden hintereinander geguckt an einem Sonntag und dachte, mein Gott.
Wir haben gestern eine Szene gezeigt aus dem Film. Ich habe die ja nicht gesehen. Da ist dann irgendwie ein Darsteller, ist das spielt da Dings hier mit? Hier Chiwetel? Nee, nicht.
Ja, doch.
Jimon Hansu. Jan
Hansu, genau.
Der hält so eine Rede an einem Tisch. An dem Tisch sitzen drei Frauen oder zwei Frauen und ein Typ, der Niederländer hier, weißt du, der bei Game of Thrones auch mitgespielt hat. Und er hält da so eine flammende Rede. Dann macht er eine kurze Pause. Man denkt, jetzt kommt irgendwie eine Reaktion von den vier Leuten, die da sitzen oder drei Leuten, was auch immer. Und der Typ nimmt sein Getränk, zuckt so mit den Schultern, trinkt einen Schluck, stellt den Drink wieder hin und dann redet Hanzo weiter. Und das ist, ich dachte, hä, was war das denn jetzt? Haben die alle keinen Bock oder was ist denn das für ein Drehbuch? Was ist das für eine Reaktion? Also keiner sagt was, alle gucken ihn einfach nur so an und dann redet er weiter. Das habe ich noch nie in einem Film gesehen. Das wirkt so... Also es wirkt so, als hätte er kurz den Text vergessen oder die haben alle den Text vergessen, den sie eigentlich sagen müssten, und dann macht er einfach mal weiter. Das war so unprofessionell.
Der Cast ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Also ne, auch Sophia Boutella als Hauptdarstellerin, aber die Schauspieler alle so schlecht, oder das Drehbuch war auch so, eigentlich ist alles mies. Auch die Effekte, du siehst sie alle. Also das ist ja, irgendwie sieht
künstlich aus.
Ne? Sieht alles sehr künstlich aus und teilweise, und das ist ja das Fatale an dem CGI, dass im Nachhinein wahrscheinlich immer noch dann Drehbuchänderungen kommen. Die Beleuchtung stimmt auch vorne und hinten dann nicht. Und die Story ist einfach dumm und ja, also es ist irgendwie, also ich kann im Nachhinein nachvollziehen, dass das Lucasfilm das abgelehnt hat, das Drehbuch, und dass er was Eigenes draus machen musste. Ja.
Okay. Ja. Mein letzter Film, den ich erwähnen will, ist jetzt nicht der schlechteste Film des Jahres. Das war definitiv Trap, aber am Ende des Tages meine größte Enttäuschung, und das ist Alien Romulus, weil als Diehard Alien-Fan habe ich einfach gehofft, das wird geil, und es ist bis zu einem bestimmten Punkt ist es geil, und dann wird's wie so vieles in Hollywood gerade so richtig ungeil, und ich fand's einfach super schade. Ich finde das Ende von dem Film fürchterlich. Ich sag nur Ian Holm, was soll das? Was soll das? Das ist so dumm, es sieht so scheiße aus. Und das reißt einen so raus aus dem Film. Man hat am Anfang das Gefühl, okay, das ist jetzt hier nicht, das ist nicht Alien, das ist auch nicht Aliens. Es werden Elemente aus den Filmen genommen, die werden zusammengewürfelt, und das wird am Anfang gar nicht schlecht gemacht. Das ist so ein bisschen Fanservice, der aber noch nicht wehtut. Aber nachher tut's richtig weh. Also dann ist es so schlimm wie Egon Spengler bei dem ersten Ghostbusters-Film, der als Geist auftaucht. Das tut einfach wirklich weh als Fan. Ich finde das schrecklich. Und so hat mir das das hat mir dann den okayen Film halt wirklich, auch dieses fürchterliche Alien-Hybrid-Ding da am Ende, hat mir einfach den ganzen Film kaputt gemacht, und finde das sehr, sehr schade. Der war relativ erfolgreich, der Film. Warte mal, der ist, glaube ich, der 16. erfolgreichste Film des Jahres gewesen mit 350 Millionen. Und das führt natürlich dazu, dass es eine Fortsetzung geben
wird. Genau, die wird es geben. Ja, genau. Und es wird ja auch nächstes Jahr die Serie Alien Earth kommen. Also
bin auch sehr gespannt, was das wird.
Aber Alien Romulus, ich muss sagen, ich habe den jetzt tatsächlich letztes Wochenende mit Tristan gesehen, weil Tristan kannte ihn noch nicht. Und Tristan kennt nur Alien und Aliens. Die anderen hat er alle nicht gesehen. So.
Muss er ja auch nicht.
Muss er auch nicht, genau. Und Tristan ist aber genau das. Also Tristan fand... Hat natürlich ganz viele Referenzen zu Alien und Aliens erkannt, und er fand den Film gut bis zum Hybridwesen. Er meinte, das Ende fand er so schlecht.
Ja, das ist fürchterlich.
Genau, und mit diesem Hybrid konnte er gar nichts anfangen. Ne? Also Prometheus oder Covenant, ne, wo du da irgendwelche, oder Alien 4 entsprechend.
Ja, genau.
Da hat er gar keinen, aber er fand er meinte, das wirkte so aufgesetzt und so künstlich und blöd aufgebläht, und ja. Und das hat ihm den Film ein bisschen kaputt gemacht.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Da hat er, also das fühle ich total. Ja, gut. Das waren unsere Flop-Filme. Ich hatte ganz vergessen, ich hatte ein paar Honorable Mentions, die man eventuell nochmal sagen kann. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es ein paar Filme bei mir nicht in die Top 10 geschafft haben, so wie New Life, der da auch ganz knapp vorbeigezogen ist. Aber ich wollte vor allen Dingen auch noch mal Maxine noch mal erwähnen. Ich habe Maxine nämlich für Late Night with the Devil rausgeworfen. Der dritte Teil dieser X-Serie von Ty West ist leider nicht so gut wie die ersten beiden Teile, aber trotzdem durchaus unterhaltsam, alleine schon wegen Mia Goth, die das wieder toll spielt. Es ist wieder ein sehr stylischer Film, der mit ein, zwei echt harten Szenen und einem herrlich schmierigen Kevin Bacon, der da auch mitspielt. Okay. Absolute Sehempfehlung, aber hat es leider nicht ganz in meine Top 10 geschafft, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben, weil Mia Goth ist einfach fantastisch
in dieser Serie. Guter.
Gut, dann kommen wir nochmal ganz, ganz schnell
zu Serien.
Zu unseren. Ich will noch einmal ganz kurz, bevor wir zu den Serien kommen, will ich nochmal sagen. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass Joker, Folie à deux, den hast du den eigentlich gesehen?
Nee.
Ja, der ist ja auch ganz fürchterlich gefloppt. Der hat nur 200 Millionen eingespielt. Ist damit auf Platz 20. Und wenn wir die Top 10 mal sehen, wer da, was da drin ist. Auf Platz 10 Beetlejuice, Beetlejuice mit 450 Millionen. Venom, The Last Dance mit 475 Millionen. Wicked im Moment auf 8 mit 525, läuft aber noch. Mhm. Kung Fu Panda auf 7 mit 547 Millionen. Godzilla, X Kong, The New Empire oder Versus Kong,
heißt das? Vers-
ja. 571 Millionen auch. Nee, was ist auch? Dann Dune auf 5 mit 700 Millionen. Moana 2, beziehungsweise bei uns in Europa Vaiana 2, 717 Millionen, läuft aber auch noch, der wird auf jeden Fall noch steigen. Auf Platz 3, Despicable Me, 969 Millionen, Deadpool und Wolverine auf 2 mit 1,4 Millionen, Milliarden, klar, und Inside Out 2 auf 1 mit 1,7 Milliarden. Das sind 1, 2, 3, 4, das sind 4 Animationsfilme in den Top 10. Nicht schlecht. Und 1, 2, 3 Superheldenfilme noch.
Ja.
Das war eine Zeit lang mal anders.
Das stimmt.
Da gab es mehr Superheldenfilme in den Top Ten. Kommen wir zu unseren besten Serien und dann sollten wir auch langsam mal die ganze Geschichte eintüten
hier.
Fangen wir einfach mal an.
Das ist deine 5.
Ich habe das nicht in Reihenfolge gemacht. Also ich habe eine Top-Serie. Ich habe im Grunde genommen, also das kann man bei mir, ich mache das jetzt mal folgendermaßen, wir reden da einfach mal.
Ja, genau. Können wir auch so.
Mach das einfach mal von hinten nach vorne. Und worüber wir reden, gemeinsam reden können, das machen wir. Aber ich finde, die dritte Staffel Heartstopper hat mich dieses Jahr wieder sehr mitgenommen. Schöne Serie, die dieses Mal so ein bisschen weniger heartwarming war als die ersten beiden Staffeln. Die hat so ein bisschen Essstörungen auch in den Mittelpunkt gestellt. Das aber immer noch tolle Charaktere, tolle Serie. Dritte Staffel unbedingt auch gucken. Hast du das gesehen?
Nein, nee, hat's habe ich noch gar nicht gesehen.
Slow Horses?
Slow Horses habe ich mit drauf, auf jeden Fall, klar.
Das war die dritte Staffel?
Vierte Staffel.
Auch wieder gut.
Und es wird eine fünfte kommen.
Ja, ich weiß,
es wird auf jeden Fall eine fünfte kommen. Auch wieder gut. Fand sie nicht so cool wie die ersten drei.
Nee, sie hatte eine komische Story, ne?
Die Story
war irgendwie so, dann denkt man am Ende so, was waren das jetzt eigentlich, wo war da eigentlich die Story? Da hätte man irgendwie mehr draus machen können,
hatte man das Gefühl. Genau. Aber ich mag die Charaktere alle sehr. Das war für mich, mittlerweile lebt die sehr. Ich hoffe, dass sie bald in der fünften dann wieder ein bisschen mehr Story bringen. Weil letztlich glaube ich nicht, dass eine Story jetzt immer von den Charakteren getragen werden kann.
Ja. Nee, also das fände ich auch schön, wenn das wieder, es war ja so ein bisschen Rivers.
Ja.
Staffel. Also es ging ja so ein bisschen, wollen wir mal nichts spoilern, aber Dings hier, Hugo Weaving als Bösewicht.
War gut.
Herrlich.
Also großartig.
Ich mag den.
Ja, ich finde ihn auch richtig gut.
Genau, dann habe ich noch die dritte oder vierte Staffel. Das ist die dritte oder vierte, ich weiß, ich komme ja immer durcheinander. Only Murders in the Building gesehen.
Ja.
Auch fantastisch. Die gerade erst, da bin ich noch drin, aber fantastische Serie Shrinking. Zweite Staffel Shrinking habe ich jetzt, bin ich bei der achten Folge, also zwei Folgen kommen noch, 9. und 10. glaube ich jedenfalls. Fantastisch, noch besser als die erste Staffel. Harrison Ford, also wenn Harrison Ford war natürlich vorher schon Legende, aber mit dieser Serie, mit diesem Charakter, den er da spielt, macht er nochmal so eine Erdbeere oben, so eine Kirsche oben auf seinen Sahnehäubchen oben drauf. Es ist einfach nur fantastisch.
Also Shrinking, zweite muss ich noch sehen, habe ich noch nicht.
Hast du die erste gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Das war toll, die zweite. Ja, toll, und die zweite gibt nochmal ein bisschen mehr Emotionen mit rein und Platz 1 ist dann bei mir dann auch die einzige neue Serie auf meiner Liste, das ist Shogun. Und da haben wir schon lange drüber geredet, müssen wir nicht nochmal tun.
Nein, Shogun, großartig. Ich habe noch tatsächlich Fallout.
Habe ich nicht gesehen, genau.
Hatten wir auch
schon mal drüber geredet, genau.
Hatten wir auch schon drüber geredet. The Penguin.
Habe ich noch nicht gesehen, steht natürlich auf der Liste. Aber Silo ist auch noch auf der Liste.
Genau, Silo läuft noch gerade aktuell.
Ja, genau, da warte ich, bis das durch ist.
Genau, will ich auch noch nicht zu viel sagen. Ich denke, beim nächsten Mal wird sie wahrscheinlich durch sein. Dune Prophecy läuft gerade, bin ich auch dran. Gerade auch noch nicht schon. Taucht sehr in die Welt ein, sehr politisch. Ich finde es ziemlich gut, aber man muss da, glaube ich, auch konzentriert schauen. Man kann nicht nebenbei im Handy rumspielen.
Oder? Ja, gut, das sollte sowieso grundsätzlich die Voraussetzung für eine gute Serie sein.
Also, Penguin kann ich wirklich auch empfehlen, also die ist wirklich richtig, richtig gut.
Die hast du auch durchgesehen, ja?
Ja, die habe ich durchgesehen.
Ja, ich will das auch unbedingt sehen. Ja. Ich lese gerade Die Rückkehr des Dunklen Ritters, ein Originalcomic von 1986 und denke so, wow, warum macht eigentlich nicht mal jemand so einen Film? Und hab dann so drüber nachgedacht, die Nolan-Filme, und bin immer noch der Meinung, dass der letzte, The Batman, am dichtesten an diesen Comic-Vorlagen dran ist, weil der einfach so eine Düsternis, und diese Detektivgeschichte so ein bisschen widerspiegelt. Und deswegen freue ich mich einfach auch total darauf, weiter in diese Welt einzutauchen, weil ich das Gefühl habe, dass das nachhaltiger ist, ein bisschen geiler ist als, und da freue ich mich total auf The Penguin.
Genau, Penguin soll ja auch die Brücke schlagen zu dem nächsten Batman-Film.
Ja, cool. Dann,
genau. Ja, habe ich jetzt alle, ich glaube, ja. Das waren meine so.
Ja, cool. Ja. Dann haben wir ja unsere Highlights abgedeckt. Auch so ein bisschen gemeckert über Filme, die halt nicht so geil waren. Wie gesagt, lass die Finger von Trap. Also, wenn irgendeiner den gut fand, dann erklärt mir mal bitte was. Also, ich fand das kommt noch dazu. Unfassbar langweilig. Keine Sekunde spannend.
Ja, also ich habe nie mitgefiebert bei irgendeiner. Nee. Ja, das war halt, man guckte das weg so und dann ja.
Und also da habe ich Filme gesehen und das waren wirklich die kleineren Filme, die, wo man wirklich dann auch mal einfach gefesselt davor stand und einfach dachte, was passiert denn? Also Love Lies Bleeding, guck dir den heute echt noch an, wenn du das, und dann berichte mir bitte, wie du den fandst. Was für ein toller Film.
Mach ich auf jeden Fall. Aber zu den schlechten Filmen möchte ich nur einmal sagen, also wir gucken das ja auch, damit ihr das nicht gucken müsst.
Ja, wir gucken natürlich irgendwie, also wir sind ja nicht die aktuellsten, wir sind ja keine Filmkritiker. Ja. Wir gucken die ja nicht sofort, wenn sie im Kino laufen. Das heißt, manchmal können wir euch auch erst warnen, nachdem ihr den Fehler begangen habt. Aber naja.
Naja, und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die das toll finden.
So. Gibt es leider genug, ne? Aber gerade heute habe ich, glaube ich, war das David Hein? Ja, ich bin mir nicht sicher. Irgendjemand hat über einen sehr, sehr schlechten Film, doch, das ging um Craven, The Hunter.
Ja.
Und er hat dann gesagt, Leute, ihr habt aber die Macht, geht da einfach nicht rein und sagt euren Freunden, geh da nicht rein, das ist Müll, das ist richtiger Mist, das ist ohne Herz, das ist einfach nur dahin geklatscht, das ist richtig scheiße.
Und ich frage mich, warum sich dann jemand so wie Aaron Taylor Johnson für so einen Film hergibt, also der eigentlich ein relativ guter Schauspieler ist.
Ja, das ist ja bei vielen, also das ist ja, das sind ja super viele, die in irgendwelchen...
Ja, Tom Hardy, also ist,
wo man denkt, warum? Weil braucht ihr das? Also gerade Tom Hardy, denke ich immer so, der hat doch eigentlich einen ganz anderen Anspruch. Da habe ich jedenfalls immer den Eindruck, so, der spielt gerne Nolan-Filmen mit. Ja. Ah, egal, komm, lass uns eintüten.
Genau.
Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir mal wieder reden konnten. Wir werden im Januar wieder einen Ausblick auf das nächste Jahr machen. Mal gucken, wann. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe ja ab Januar einen neuen Job, der immer relativ lang geht.
Das heißt, du hast noch weniger Zeit?
Ich habe weniger Zeit, ja, aber vielleicht müssen wir das dann einfach ein bisschen später machen. Wir sind ja, also ich brauche nicht mehr so viel Schlaf. Ich kann noch bis 11 wach bleiben.
Ja, das schaffe ich auch noch.
Oder 12.
Das schaffe ich.
Ja. Wir werden schon Zeit finden, weiter aufzunehmen. Und wir lassen uns mal durch den Kopf gehen, wie das mit einer kleinen Namensänderung ist, damit wir für andere Leute auf den ersten Blick als ein Film-Podcast zu erkennen sind. Vielleicht lassen wir auch alles beim Alten, ich weiß es nicht, aber schauen wir mal.
Ja, lässig hat Olli da die Hosen an.
Ach. Ja, sehr gemütlich hier gerade.
Ja.
Okay, Björn.
Ja, Olli.
Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, die uns gerne zuhören, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Wir sind die Klugschnacker. Wer weiß, was wir nächstes Jahr sind.
Genau, von mir auch. Und bis dahin.
Bis dann. Tschüss.